Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Ich kenne wenige Leute, die mit 27 Jahren so ein tiefes Verständnis auf so vielen Dimensionen von Finance haben. Wir haben heute Matthias Walter-Eser zu Gast und Matthias Walter-Eser kommt entweder in ein Unternehmen, wenn es extrem gut läuft oder eben extrem schlecht. Matthias ist von der Pike auf M&A-Transaktionsberater, versteht also, was es heißt, ein Unternehmen zu sanieren oder auch zu verkaufen. Es ist ein Thema, was aktuell wahrscheinlich von extremer Relevanz ist. Man sieht, dass es im E-Commerce immer vertreten ist. Das sieht man jetzt gerade vor allem beispielsweise an der Übernahme von Oceans Apart durch Snox. Dass das Thema einfach allgegenwärtig ist. Er zeigt ganz klar auf, weil er halt eben diese Einblicke hat. Er betreut die größten Brands in Deutschland, er betreut die größten Agenturen und sieht, was eben auch diese falsch machen. Er sagt ganz klar, auf welche KPIs man gucken muss, wie man vielleicht auch ein Unternehmen zu einem Unternehmensverkauf führen kann, auf welche KPIs man da gucken muss. Gibt aber auch Einblicke in sein eigenes Leben, was wirklich sehr, sehr besonders ist. Von einem extrem schlechten Schüler schafft das zum 1-0-Abitur, wird danach über Empfehlungen ins Investmentbanking geleitet und ist am Ende für einen der führenden Investmentbanker in Singapur tätig, bevor er dann beispielsweise selber seine erste Transaktion macht und kauft einfach mal das Ferrari-Treffen am Wörthersee. Dieses verkauft er dann wieder und alles, was danach passiert, ist echt einfach spannend zu hören. Ich kenne wenige Menschen, die sich mit 27 Jahren so bedacht und so gut ausdrücken können. Deswegen, ich will gar nicht viel um den heißen Brei reden. Ich gebe die Bühne ab. Herzlich willkommen, Matthias Walter-Eser.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Matthias Walter-Eser. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen herzlichen Dank. Ich bin total überwältigt von eurem Setting und von dieser Einrichtung. An der Stelle schon mal ganz großes Kompliment.
Vielen Dank. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Freut mich sehr, dass wir diese Folge endlich an den Start bekommen haben, weil ich glaube, wir haben heute was vor, was wir so in diesem Umfang eigentlich noch nicht hatten. Also du spielst, glaube ich, Themen in deinem Leben, die jeder irgendwie Touchpoints zu hat, die aber jeder vielleicht nicht so ganz im Griff hat, sage ich jetzt einfach mal. Und vielleicht ist es auch am Anfang gar nicht so einfach, das zu verstehen, was du eigentlich machst. Vielleicht kannst du einfach mal so ganz einfach selber versuchen, so ein bisschen wie als würdest du dich gerade das erste Mal bei der Schwiegermama vorstellen, vielleicht so ein bisschen auf der Basis oder vielleicht der Oma. Was machst du eigentlich genau und wie sieht so ein bisschen so dein Alltag einfach aus?
Ja, also mein Name, den hast du schon verraten. Was ich mache, ich kümmere mich um die Finanzen von Unternehmern, vorwiegend im Umfeld von E-Commerce-Unternehmen und von den dahinterstehenden Agenturen. Und dabei ist natürlich die Bandbreite riesig, weil am Ende, und das kennt jeder, der unternehmerisch aktiv ist, und selbst wenn das nicht ist, es mündet irgendwie in einem monetären Äquivalent. Also es mündet irgendwie am Ende in einer zumindest geldbezogenen Situation. Egal, ob du jetzt einen Mitarbeiter einstellst oder ob du ein neues Büro anmietest, ob du ein Auto willst und selbst wenn du dir einen neuen Pulli kaufst. Es hat am Ende wirtschaftliche Implikationen, die aber auch mit steuerlichen Implikationen mit einhergehen. Und genau, das ist im Endeffekt so ganz, ganz, ganz knapp zusammengefasst, womit ich mich tagtäglich beschäftige. Das Ganze zumeist relativ früh beginnend, wenn du meinst, wie mein Alltag ausschaut, ich starte mal relativ früh. Und genau,
darum. Das heißt so 5 am Club oder was?
Nee, eher 4. Ich bin 4. Meistens um 5 im Fitnessstudio.
Stark.
Genau, damit ich dann entsprechend pünktlich wieder zurück bin. Und dann kann ich, weil das ist eigentlich die Gefahr an meinem Tag, ihr habt das jetzt vorher miterlebt, so ich bekomme eine Nachricht und gefühlt die ganze Welt wieder anders, dass ich das Risiko nicht möchte, dann irgendwie nicht zu meinem Sport zu kommen. Deswegen in der Früh ist meistens noch niemand da, der meinen Tag zerreißen könnte. Aber so ab 10 Uhr steigt die Wahrscheinlichkeit ungemein, dass mein Tag in eine Richtung läuft, die ich in der Früh noch nicht kommen habe sehen. Und so kann ich die eine Sache immer sicher abhaken und kann mich dann auch den ganzen Themen den Tag über bis in die Nacht hinein im schlimmsten Falle dann halt irgendwie zuwenden.
Wenn man jetzt einfach mal so ein bisschen Buzzword-Bingo spielen würde, könnte man ja schon irgendwie sagen, du bist Buchautor, Speaker, Podcaster, keine Ahnung, M&A-Berater.
Immobilieninvestor.
Also was würdest du sagen, beschreibt dich davon am meisten?
Boah, ich glaube, ich bin einfach jemand, der recht ehrgeizig ist und versucht, aus seinen eigenen Stärken irgendwie das Maximum rauszuholen. Ich würde denen jetzt gar nicht so viel Titel geben, weil am Ende, klar, das klingt alles immer irgendwie beeindruckend. Aber Bestandteil eures sehr, sehr professionellen Briefings, also jeder, der hier mal im Podcast eingeladen wird, das Briefing ist großartig. Ich habe mir auch die Frage gestellt, so wer bin ich denn eigentlich? Und ich glaube, ich bin einfach jemand, der anfangs sehr, sehr unsicher war, sehr viel wollte, aber nicht wusste wie und sich dann über die Zeit hinweg einfach versucht hat, Mühe zu geben. Und dass es jetzt in diesen einzelnen Themengebieten mündete, ist auch irgendwo Zufall. Also, dass ich so denke, wie ich denke und dass man irgendwie so die Persönlichkeitsausprägung hat, ist ja auch Zufall. Also es war jetzt nicht am Reißbrett entworfen. Da war auch viel Glück und Zufall mit dabei, muss man ehrlich sagen.
Auf jeden Fall. Da kommen wir gleich zu. Vielleicht, um die Leute am Anfang so ein bisschen vielleicht auch einfach einzufangen. Du stehst jetzt hier so ein bisschen so als Einzelperson und ich wir haben das im Vorgespräch gar nicht behandelt oder sowas. Wie viele Leute hast du so im Team? Machst du das alles alleine? Und wie kann man sich so, also jeder Agency Owner oder Brand Owner, der hier sitzt, den fragen wir immer ganz kackendreist, so von wegen, so wie viel Umsatz machst du denn eigentlich so im Jahr? Wie sieht das bei dir so mit Team und Umsatz aus? Wie kann man sich das so vorstellen? Kannst du dazu irgendwelche Zahlen geben?
Auf jeden Fall. Also es bin nur ich und mein Assistent, der David, der ist für die ganzen operativen Themen verantwortlich. Dann in einzelnen Spezialthemen habe ich noch den Chris mit dazu. Das sind dann wirklich sehr komplexe Transaktionen. Wenn ich einfach Corporate Finance-seitig was wissen will, Chris ist auch mein ehemaliger Chef und ein guter Freund von mir, findet man auch auf der Homepage. Genau, umsatzseitig ist es immer relativ schwierig, wenn wir jetzt nur den Innenumsatz nehmen oder den Außenumsatz. Also wenn wir das Unternehmen kaufen und verkaufen, dann ist ja nicht als Umsatz zu werten. Aber wir bewegen uns irgendwo so zwischen 1 Million und 1,2 Millionen zu zweit. Also insofern ist ganz okay. Also nicht riesig, aber ist okay, zumindest mit dem Kerngeschäft der M&A-Beratung. Man könnte jetzt auch noch den Immobilienumsatz mit dazu nehmen, aber auch das hat keine Aussagekraft, weil es einfach eine hohe Volumina sind, da ist ja erstmal nichts dran verdient.
Finde ich einen fairen Ansatz. Andere Leute würden sich vielleicht damit brüsten. Deswegen Chapeau.
Nee, überhaupt nicht, weil am Ende muss man aus seiner Linie auch Schulden drauf.
Ja. Aber also, klar.
Das ist ja nicht alles sofort abbezahlt. Das ist ja kein einfach hingehen und kaufen, sondern man versucht eine Finanzierung aufzustellen, dass sich das über einen möglichst langen Zeitraum als wirtschaftlich vernünftig darstellt. Und die Komponente, dass zum Beispiel bei Immobilien letztlich die Bank einen relativ hohen Beleihungswert gibt, ist ja etwas, man kann jetzt viel über Deutschland schimpfen oder über Europa allgemein, aber so ein funktionierendes Finanzsystem hat ja auch Vorteile, wenn man es bespielt. Man kann sich halt dann nur darüber beklagen, wenn man es nicht ausnutzt, aber das ist in der Verantwortung des Einzelnen.
Das stimmt. In der Verantwortung des Einzelnen liegt auch vielleicht immer so ein bisschen das, was du aus dem Leben machst. Ja. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen eine gute Überleitung, so ein bisschen so zum ersten Teil, wo wir einfach mal ein bisschen versuchen wollten, so ein bisschen so dein Leben einzufangen, weil man hat, finde ich, immer so ein bisschen das Gefühl, dass der Weg irgendwie bei den Leuten, die dann irgendwie jetzt da sind, wo du jetzt beispielsweise bist und sozusagen verschiedene Interessen sozusagen im Finanziellen halt irgendwie betreiben, dass der Weg da irgendwie immer so ein bisschen besonders ist, den dann auch einfach mal einzufangen. Marvin hat das eben schon in den Raum gestellt, Buzzword-Bingo haben wir jetzt schon gemacht. Wo muss man vielleicht so ein bisschen selber in deiner eigenen Geschichte anfangen? Oder wo würdest du sagen, was ist so ein bisschen so der Startpunkt von allem gewesen, was jetzt irgendwie so ein bisschen darauf einzahlt, dass du bist, wer du bist?
Mhm. Ich habe es vorher erzählt, relativ unsicher. Bei mir war das so, ich war extrem schlecht in der Schule.
Richtig also schlecht?
Extrem Echt? Schlecht, am Anfang, bis zur 5. Klasse. Und dann hat mich damals mein Vater relativ hart sanktioniert und meinte so, hey mein Freund, du kannst nicht weitergehen. Und dann hat sich das so...
Sanktioniert auch einfach ein geiler Begriff.
Schönes Wort
dafür. Da merkt man schon, wie du denkst.
Naja, er hat das also...
Er hat erstmal einen Strafzoll aufgelegt.
Ja, nee, so schlimm war es nicht, aber es war schon eher streng. Und das hat sich dann sehr schnell gewandelt hin zum Besten im Landkreis, also vom kurz vor versetzungsgefährdet oder versetzungsgefährdet hin zum Besten im Landkreis. Und dann kam irgendwie so diese Denke von wegen so, okay, wenn ich mir Mühe gebe, dann kann ich auch etwas schaffen. Und dann bin ich auch stolz drauf. Also ich habe da auch dann dieses Gefühl von Stolz langsam empfunden. Parallel dazu war ich in der Jugendnationalmannschaft im Eisstockschießen. Also das ist so eine eher in Süddeutschland, Österreich und in nordischen Ländern vertretene Sportart. War in der Nationalmannschaft und bin dann mit 12 und 13 in den jeweiligen Jahren Europameister geworden, Jugendeuropameister. Und das war dann auch wieder so ein Thema, so okay, ich merke, ich kann mir Mühe geben, ich bin gut in etwas und ich bekomme was dafür.
Wenn ich viel reinstecke, kriege ich viel zurück.
Genau, genau. Das war einfach so dieses Konzept von Input und Output. Und ich dachte mir, hey, ich habe Energie, ich gebe auch gern Input, wenn ich in etwas gut bin. Ich habe gemerkt, so malen, tanzen und singen sind jetzt nicht so meine Themen. insofern musste ich mich auf das konzentrieren, wo ich irgendwie meine Stärken erkannt habe. Es war halt eher analytisch und es war halt eher auch häufig durch Dominanz und einfach durch Energie geprägt. Und das waren dann diese Themen. Dann habe ich am Ende mein Abitur gemacht, mein Fachabitur mit Fokus auf Wirtschaft, also Wirtschaftszweig ist es auf der Fachoberschule. Genau, Fachoberschule. Und dann bin ich ans Management Center Innsbruck, das ist eine private Business School, klingt jetzt auch wieder ganz hochtrabend, ist aber nicht teuer, kostet irgendwie 390 Euro pro Semester wohlgemerkt. Mhm. Also hat schon einen öffentlichen Charakter mit dazu, weil wir hätten das Geld auch nicht gehabt, um irgendwie da jetzt besonders privat zu studieren. Warum habe ich das gemacht? Ehrlich gesagt, weil mein damaliger Trainingspartner im Fitnessstudio, der Tobi, genau das gleiche studiert. Und ich dachte mir, hey, ich finde den cool, ich studiere das auch. So, und wir haben irgendwie über Themen wie Investmentbanking und sowas gesprochen und er war einfach älter und er hat demnach auch diesen Wissensvorsprung und auch diesen Karrierevorsprung gehabt. Ich dachte mir, das, was er macht, schaut gut aus. Es kann nicht in einer total scheiternden Situation münden, wenn ich jetzt versuche, das irgendwie nachzumachen. Und das waren meine ersten Gehversuche. Und dass sich das dann im Laufe des Studiums so gefügt hat, waren auch wieder Zufälle. Ich hatte einen Professor, bei dem ich auch später dann Interim-Geschäftsführer seiner Unternehmensberatung war, der Professor Dr. Franz Pecker, der ist heute auch noch Rechtsanwalt in Innsbruck mit der größten Kanzlei in Westösterreich. Und der hat mich immer sehr gefördert, indem dass er mich sehr gefordert hat. Er hat mich immer gechallenged bei allem und da war wieder dieses Leisten, Leisten, Leisten und ich habe einfach sehr viel Freude darin gefunden, Leistung zu bringen, sage ich dir ganz ehrlich, es ist egal, welches Thema das am Ende ist.
Finde ich einen spannenden Punkt. Also das ist einfach so finde ich, so Grundprinzipien. Selten, dass Leute sozusagen so Grundprinzipien in der eigenen Vita so ein bisschen so hervorheben. Das ist schon ziemlich spannend zu beobachten. Aber was waren so dann die Knackpunkte? Also du bist dann nachher dann sozusagen wirklich Richtung Finance Investment Banking gegangen. Genau. Wieso bist du jetzt beispielsweise dann nicht irgendwie in der Kanzlei geblieben oder sowas? Das hättest du ja auch machen können vielleicht. Oder sozusagen, also die hätten ja auch wahrscheinlich irgendwie die Tore in Österreich und in Deutschland wahrscheinlich recht offen gestanden, wenn dein Netzwerk damals schon so gut war. Weil man muss sagen, vielleicht ist das noch eine wichtige Info vorab, du bist ja auch erst 27 Jahre alt. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Also sozusagen, da warst du ja dann damals 22 oder 21 oder sowas.
Genau, ja.
Wieso bist du dich dann so ein bisschen im weiteren Verlauf dafür entschieden, irgendwie noch weiter zu gehen?
Der Weg zum Beispiel ins Investment Banking, das war auch wieder so ein Zufall. Ich war einfach close mit dem Direktor von meiner Uni. Ich dachte, das ist ein netter Kerl, das war damals auch mein Professor für Volkswirtschaftslehre. Und ich dachte mir so, hey, der Typ hat wirklich ein krasses Netzwerk. Der ist irgendwie mit jedem auf Du und Du. Und wenn ich hier jemanden fragen sollte, wenn ich nur eine Person fragen könnte, würde ich ihn fragen. Du, Andreas, kennst du jemanden, der irgendwie im Investment Banking tätig ist? Und er so, ja, aber nur einen einzigen. Der kommt zufälligerweise auch aus Innsbruck, also aus dem Nebenort. Der ist aktuell bei Goldman Sachs in London. Und ich so, ja, super, der gibt wahrscheinlich super viel Zeit für mich. Der hat sich aber Zeit genommen, ich weiß es noch wie heute, wir haben per WhatsApp hin und her kommuniziert und er meinte, ja, ruf mich doch einfach an. Und er hat sich dann irgendwie Zeit genommen, trotz seines 18-Stunden Arbeitstages, und er ist mit mir meinen Lebenslauf durchgegangen und mein Anschreiben. Und mit seiner Hilfe habe ich dann letztlich meine Bewerbung bei der UniCredit in Wien eingereicht, also Bank Austria, und war dann dort im Corporate und Investment Banking. Aber ich hatte dort einfach den Support von jemandem, der halt bei Goldman war und so ungefähr verstanden hat, wie das Ganze funktioniert. Aber auch hier wieder, ich habe einen hohen Preis dafür bezahlt, denn dass ich dort mein Praktikum machen konnte, war erstmal Voraussetzung, dass ich diese Wohnung während der Zeit im Voraus einen Teil bezahle, weil ich hatte erstmal keinen fixen Arbeitsvertrag, ich musste es im Voraus mieten. Ich musste dann irgendwie mein iMac verkaufen damals. Und habe mit dem Geld dann dort meine Wohnung bezahlt. So, und da war halt auch viel Opferbereitschaft. Ich dachte mir, ich will das halt unbedingt um jeden Preis machen. Ich war der Erste, der im Büro war, und ich bin der Letzte, der gegangen. Ich habe letztens meine Galerie durchgeschaut mit dem iPhone, und da gibt es noch einen Screenshot vom Kumpel aus dem Studium damals. Es war irgendwie 23 Uhr und ich schicke ihm so ein Foto. Und er so, du bist doch immer im Büro? Es sind Semesterferien. Und ich so, nee, es sind nicht Semesterferien, es ist Praktikum. So, und das war halt einfach so dieses, ich muss was machen, weil ich komme von nichts. So, und ich habe ganz, also ich sicherlich kein Pech, aber jetzt auch nicht unfassbar großes Glück gehabt in meiner Situation, wie ich groß geworden bin. Und dann bin ich diese Station abgelaufen und ich habe gemerkt, die Leute, für die ich dann letztlich tätig bin, auch nur indirekt, sind Leute, die etwas anderes machen wie ich. Und das waren halt wirklich so eindrucksvolle Beispiele, wie es gab irgendwie eine Transaktion und da war die Signa mitbeteiligt. Damals gab es noch nicht diesen großen Immobilienskandal mit René Benko. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich bin in Innsbruck jeden Tag an der gleichen Haltestelle Maria-Hilf-Straße ausgestiegen und habe dieses Gebäude Kaufhaus Tirol gesehen. Das war das Meisterstück von dem René Benko. Und ich glaube, der war das 27, 28, wie er das umgebaut hat. Das ist ein 100-Millionen-Plus-Projekt. Und das war diese Zentrale. Ich dachte mir so, ich weiß, der Typ hat das gebaut und ich weiß, der lebt in Innsbruck. Und wenn der das schaffen konnte, und das ist irgendwie Mandant von uns, dann gibt es doch eigentlich keinen rationalen Grund, wenn ich mir genauso viel Mühe gebe, dass ich zumindest irgendwie ähnlich weit komme. Aber dann kann ich nicht in der Kanzlei bleiben, weil sonst will der die ganze Zeit was von mir und ich kann mich nicht mehr auf das konzentrieren, wo ich ja eigentlich von der Dimension her hin möchte, wo ich mich thematisch zuwenden wollte. Natürlich ist es spannend, einen Schriftsatz durchzulesen. Das sind auch alles wichtige und richtige Aspekte. Aber das sind halt nicht alle Aspekte, die in meinem Leben dann für das maximale Interesse gereizt hätten.
Aber das war dann so gesehen dein Praktikum im Bachelor.
Genau, ja.
Und danach hast du dann gesagt, jetzt, also du hast dann sozusagen eigentlich einen spannenden Punkt, weil du hast da eigentlich sozusagen gemerkt, okay, hey, da, wo meine Mandanten sind, da muss ich eigentlich andere Wege für gehen, um da sozusagen nochmal hinzukommen, wenn man es so ungefähr so übersetzen kann.
Du musst quasi selber Mandant werden eigentlich.
Genau, 900 Euro Stundensatz zahlst du in der Regel nicht, wenn du ein normaler Arbeitnehmer bist, und das war für mich schon diese Erkenntnis, ich muss wahrscheinlich was anderes machen, und ich freue mich über Verantwortung. Und in diesem Angestelltenkonzept habe ich irgendwie das Verantwortungsthema immer etwas vermisst. Es war immer sehr viel Delegation, die dann in mir mündete, dass ich halt Arbeit verrichten muss, aber ich konnte die Verantwortung nicht nehmen. Und ich war eigentlich auch relativ gut in diesem Vertriebsthema. Ich wollte immer Mandanten gewinnen. Und ich sagte, ja, das machen wir nur die Partner. Und ich dachte, ja, wie werde ich denn Partner? Ja, aber das dauert halt ewig. Und das war mir alles zu langsam und auch irgendwie zu überschaubar. Und wenn ich mir dann gedacht hätte, ja, ich bin mit 40 dort, wo ich dann eigentlich vielleicht mit 25 sein will, muss ich irgendwie einen anderen Weg gehen, weil sonst geht das Spiel nicht auf. Am Ende zahle ich irgendwie den Preis. Entweder zahle ich den Preis der Unzufriedenheit und irgendwie der Sicherheit, oder ich zahle den Preis des Risikos und des potenziell realisierten Traums. Und ich habe mich dann für Risiko und Traum entschieden und weniger für Sicherheit und Verzicht auf Träume und Ziele.
Und wie kam, also die Geschichte geht ja ungefähr so weiter. Du bist dann ja irgendwie wieder in den Kontakt mit Chris gekommen. Also sozusagen, ihr seid ja dann wahrscheinlich nach der ganzen Lebenslaufthematik irgendwie wahrscheinlich enger beigeblieben. Der hat ja wahrscheinlich auch so ein bisschen verfolgt, wie du dich sozusagen in Österreich bei der Bank anstellst, weil er hat wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen seinen Namen ja jetzt nicht dafür gerade gemacht, aber da wäscht ja so gesehen eine Hand die andere und sozusagen, der hätte sich jetzt ja wahrscheinlich nicht sehr gefreut, wenn sich Matthias Walter Eser jetzt bei der Bank irgendwie zum absoluten Flop entwickelt hätte. Also ihr müsst dann nachher irgendwie im Kontakt geblieben sein, irgendwie währenddessen auch die ganze Zeit. Und dann bist du ihm nach Singapur gefolgt. So ungefähr geht es dann irgendwie weiter.
Genau, er hat ein Unternehmen, das heißt Iconic Capital. Und das ist ein Venture Capital Fonds für Financial Technology. Also geht um Finanztechnologie, sehr viel im Kryptobereich. Und ich war dann letztlich der Assistent von ihm. Und er hat halt super spannende Projekte gemacht. Ich habe ihm da in allen Belangen irgendwie zugearbeitet. Es waren jetzt nicht nur die spannenden großen Themen, sondern auch zum Teil ganz random, so ich brauche ein Visum für ein Land, wo ich ein Visum brauche. Und du beschäftigst dich ja mit allem und es war halt einfach wirklich 24/7. Es war halt unabhängig davon, in welcher Zeitzone er ist und in welcher Zeitzone ich bin. Es war einfach, wir müssen das jetzt irgendwie miteinander schaffen. Und wir haben einander sehr vertraut und wir haben einander sehr geschätzt, weil wir halt jeweils Stärken haben, die der andere nicht so mitbringt. Und wir konnten die miteinander gut leveragen. Das hat sehr geholfen. Und weil du meintest, der hat nicht direkt mit seinem Namen für mich gebürgt, bei dem ersten Step, das stimmt, später dann schon mit seinem Arbeitszeugnis, das er mir gegeben hat, der ich dann später in die Privatbank einsteigen konnte, hat mir ein sehr gutes Arbeitszeugnis gegeben. Und ich bin mir sicher, klar, das kann ich jetzt nicht 100% irgendwie nachvollziehen, ob das jetzt ein Grund war, aber es hat sicherlich nicht geschadet, dass er mir das entsprechend ausgestellt und unterschrieben hat. Und wenn jemand Berater der österreichischen Regierung war, zu finanztechnologischen Fragestellungen, dann ist es etwas, was vielleicht positiv einzahlen könnte auf die eigene Streitkraft.
Das heißt, für dich ging es dann weiter nach Singapur. Da warst du der Assistent sozusagen von Chris?
Ich war immer in Deutschland. Also ich habe das Ganze remote gemacht. Er war in Singapur. Ich war immer in Deutschland während der Zeit.
Ja.
Und war natürlich auch eine Herausforderung mit der mit der Zeitzone, dass das immer differenziell war.
Aber dann hast du noch ein MBA gemacht.
Den habe ich jetzt vor kurzem, also ich bin gerade im Prozess, den fertig zu machen. Den habe ich dann von 2021 bis jetzt gemacht.
Ja.
Bin gerade dabei, meine Masterarbeit zu schreiben. Aber Prüfungen sind jetzt alle fertig. Das war jetzt nochmal intensiv. Aber auch hier wieder dieses Thema, ich glaube, dass Menschen reifen, wenn sie gefordert werden und als Selbstständiger, Unternehmer, wie auch immer das betiteln möchte, ist ja am Ende immer die Herausforderung, sich selber herauszufordern, eine neue Challenge zu finden und an dieser Herausforderung zu reifen und besser zu werden. Und dieser Besserungsprozess, der hat mich eigentlich dabei angehalten. Klar, das Thema Wirtschaftspsychologie fand ich auch super spannend, finde ich auch heute noch unfassbar spannend. Aber es war auch einfach diese Herausforderung zu sagen, so, ich habe schon eine Belastung, aber mehr Belastung hat in der Regel nie dazu geführt, dass ich zusammenknick. Hat immer dazu geführt, dass ich stärker werde. Und ich wollte wissen, wie viel Stärke kann ich aus mir rausreizen. Klar, war immer das Risiko, dass es zu viel ist, aber ich wollte wissen und am Ende hat es mehr genutzt wie geschadet.
Verrückt.
Dann ist halt so ein bisschen so das ist eigentlich auch eine gute Brücke, weil am Ende hast du ja dann so gesehen gesagt, du hast ja jetzt wahrscheinlich nicht dann irgendwie 4 Stunden so gesehen mit Chris zusammengearbeitet am Tag. Das werden dann ja auch einige Stunden gewesen sein. Chris hat ja wahrscheinlich auch einen ziemlich harten Workload gehabt und dann irgendwie noch in 2 verschiedenen Zeitzonen und er passt sich ja wahrscheinlich irgendwie der Assistent dem Chef an, sage ich jetzt einfach mal. Also du wirst dann da wahrscheinlich für ein paar Jahre schon ziemlich intensive Arbeitsverhältnisse gehabt haben und hast dann gesagt, okay, hey, jetzt muss ich irgendwie den nächsten Schritt gehen und hast dich dann dazu entschieden, auf jeden Fall irgendwie eher so Richtung Selbstständigkeit zu kommen.
Ja, es war aber für mich auch immer so, dass ich die Menschen, für die ich gearbeitet habe, enorm respektiert habe. Also es war für mich nie dieser Gedanke so, ja, ich mache das jetzt, weil ich jetzt Geld verdienen will, vor allem am Anfang, sondern ich habe das gemacht, weil ich unbedingt lernen wollte. Es war wieder mit diesem Verkauf des iMacs und der Wohnung für das Praktikum dann. Für mich war es wichtig, mit Menschen zu arbeiten, die so viel weiter sind, aus einem berechtigten Grund weiter sind wie ich, weil sie Dinge tun und Dinge können, die ich nicht tue und nicht kann, logischerweise. Insofern, ja, aber ich habe mich auch immer den Personen sehr verpflichtet gegenüber gefühlt und deswegen auch dieser Workload, weil ich versucht habe, immer besser zu machen, wie es eigentlich von der Erwartungshaltung her vorgegeben wurde, weil ich den Menschen einfach nicht hängen lassen wollte. Und so bin ich immer an die Themen herangegangen. So gehe ich auch heute noch an meine Mandate ran.
Okay, aber das heißt sozusagen effektiv, was war sozusagen der Nukleus in der Gründungsgeschichte von dir? Also so gesehen, du hast dich dann ja irgendwie, also du und Chris, ihr macht ja heute immer noch viele Sachen zusammen, aber was war so dieser springende Punkt, wo du jetzt gesagt hast, okay, ich will jetzt auch einfach mal was Eigenes machen?
Da war ich ja dann damals schon in der Privatbank. Das war die Merkur-Bank in München, ist eine Bauträgerbank, also bekannt fürs Immobiliengeschäft. Und ich habe einfach festgestellt, dass mir dieses Format, dieses Kleinteilige nicht mehr ganz so zusagt. Also ein Teil in einem großen System zu sein, bietet Vorteile, die ich dann aber irgendwann nicht mehr so gesehen habe, sondern für mich waren es dann eigentlich überwiegend Nachteile, die ich in dem System erkannt habe.
Was sind das effektiv für Nachteile, die du da gesehen hast?
Die Konfrontation, die eigenverantwortliche Konfrontation mit Themen, die ich gerne hätte umsetzen wollen, aber in dem Angestelltentum einfach nicht tun konnte. So, ich habe mein Gehalt bekommen und ich habe mich natürlich dann wieder für meine Mandanten mit großen Summen auseinandergesetzt, mit spannenden Geschäften. Aber selber habe ich jetzt nicht so viel gemacht, außer halt auf gut Deutsch gesagt ein paar Zettelchen ausgefüllt und versucht halt dann am Ende die Richtigkeit in dieser Zettelwirtschaft herzustellen, in diesen Kalkulationen und natürlich das Risiko irgendwie für die Bank möglichst fair zu halten und zum Teil noch Digitalisierungsthemen mit zu begleiten. Aber das klingt nach außen hin viel, viel spannender, wie es dann wirklich im Doing selber ist, weil je kleinteiliger oder je größer ein Unternehmen, desto kleinteiliger der Prozess und desto weniger spannend, vor allem auf diesen eher niedrigeren Ebenen, ist dann auch eigentlich die konkrete Tätigkeit. Das wirkt nur nach außen spannend. Das wird dir auch jeder Analyst im Investmentbanking erzählen. Das ist nicht glamourös und das ist nicht spannend. Das ist einfach nur ultra hart und ziemlich stumpf und sehr repetitiv.
Du musst halt viel sehr schnell sehr gut machen eigentlich, ne? Und ob das...
Ja, genau. Und vor allem, du kannst nicht gewinnen. Also ja. Du kannst im Zweifelsfall nur verlieren oder du bist in so einem Stagnationsprozess, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es gibt halt so viele Menschen, die sehr smart sind. Es gibt so viele Menschen, die sehr viel Aufopferungsbereitschaft mitbringen. Du kannst dich da kaum herausdifferenzieren in diesen Systemen.
Aber ich glaube, worauf Moritz gerade hinaus wollte, war auch so ein bisschen, dass du dann angefangen hast, deine eigenen ersten Investments zu machen, oder nicht?
Es war dann erst die, also Investments ja, aber es war dann auch parallel einfach die Selbstständigkeit, es war dieses Thema Eigenverantwortlichkeit und dort habe ich dann gegründet, das weiß ich damals noch, als ich dann am Bahnhof stand und irgendwie im Notariat angerufen habe für die Gründung der Gesellschaft und von dort aus musste ich dann natürlich auch ganz neue Themen eigenverantwortlich umsetzen, sowas wie Vertrieb, das war ja nichts, was ich bis dahin so wirklich gemacht habe, vor allem nicht auch für meinen Namen da. Ich weiß heute noch, da saß ich damals im Auto und weil ich so Schiss hatte vor Cold Calling, habe ich aus dem Auto heraus telefoniert, weil das für mich irgendwie so dieser mentale Safe Space war. Das war so eine Telefonkapsel irgendwie und habe dort meine Calls dann, also meine Cold Calls gemacht und versucht, Kunden zu akquirieren. Das hat dann auch irgendwie geklappt, weil Reden war immer ganz okay. Aber es waren trotzdem dann ganz neue Herausforderungen. An dieser Herausforderung habe ich dann wieder die Freude gefunden. Es waren immer neue Herausforderungen. Es sind bis heute neue Herausforderungen. Es sind nur andere wie damals. Bei euch genau das Gleiche.
Ja. Ich spiele so ein bisschen drauf an, weil du hast die Geschichte eben im Vorgespräch so einmal so schön platziert. Was war denn so die erste Beteiligung oder das erste Geschäft, was du mit einem Freund zusammen hast, so ein bisschen umzusetzen?
Also die erste Beteiligung war logischerweise die an der eigenen Gesellschaft, genau. Aber dann das erste Unternehmen, das ich gekauft habe, meinst du wahrscheinlich, das war im Spätsommer 2019. Das war die größte Sportwagenagentur in Europa, die da gekauft wurde, gemeinsam mit einem Geschäftspartner. Und das klingt jetzt wieder total spannend und du ziehst ja auch deswegen darauf ab, wie ich gesagt habe, mein Leben ist ja komplett normal. Ich empfand es auch als vollkommen normal, weil es eben nur mein Traum war. Also ich wollte ja nur meinem Traum nachgehen, insofern habe ich jetzt da keine große Diskrepanz erkannt. Und ich wollte es machen und dann, ich habe da auch kürzlich einen LinkedIn-Post dazu verfasst, habe ich die Idee irgendwie so Anfang 2019 so langsam ausgegoren und dann ging es über das Jahr hinweg, das Ganze zu konkretisieren, eine Finanzierung zu finden, dann das Target zu finden und am Ende haben wir das Ding dann gekauft. Teil der Geschichte ist aber auch, dass natürlich dann in einem sehr, sehr langen und unangenehmen Rechtsstreit mündete, der sehr, sehr, sehr teuer war, der sehr anstrengend war. Und das ist etwas, was ich jetzt so, hätte ich das gewusst, natürlich nicht getan hätte, aber der gesamte Prozess hat mir so viel beigebracht. Am Ende wurde es dann verkauft, das Unternehmen, am 22.10.2022. Da war dann der Kaufpreiseingang. Ich weiß noch, wie froh ich war, weil ich war beim Spazierengehen und dann auf meinem N26-Konto war dann wirklich so bling und dann cool.
Geld ist wieder da.
So, ja. Und das war dann so das erste größere unternehmerische Vorhaben, das da umgesetzt wurde. Aber natürlich auch mit diesem ganz wichtigen Beiwerk, es war sau anstrengend. Und wenn jetzt jemand nicht Bock hat, sich da lange in Streitigkeiten zu verstricken oder diese Konfliktsituationen versucht zu vermeiden, ich habe das schon auch irgendwie so herbeigeschworen, muss ich ganz ehrlich sagen, das war schon eigenverantwortlich auch. Dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige. Also für mich hat es geklappt, aber ich glaube auch nicht, dass es jeder tun sollte, muss man als Disclaimer dazu sagen.
Aber lustigerweise, weil das ist vielleicht einfach nur, damit Leute sich das ein bisschen vorstellen können, du hast dich eben am Anfang, als ich gefragt habe, so ein bisschen so, okay, wie ist dein Leben so gebaut und sagst du halt so ein ganz normales Leben, ganz normaler Start. Ja. Die Agentur, die du damals gekauft hast, das war sozusagen einer der bekanntesten Agenturen für Sportwagen in Europa.
Genau.
Und die haben das Ferrari-Treffen am Wörthersee organisiert. Also das darf man genau, jetzt nicht vergessen. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, dass die, weiß ich nicht, in Essen mal irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Lidl-Parkplatz da irgendwie, weiß ich nicht, mal irgendwie ein paar Suzuki sonst irgendwas hinstellen. Also so gesehen, das ist dann natürlich auch schon Champions-League-Niveau sozusagen in der Agentur gewesen. Und da muss man sich dann einfach so vorstellen, du warst da ja irgendwie 22, 23 so um die Ecke und dann kommt einfach ein 22-Jähriger dahin und sagt, ich kaufe jetzt die Agentur, die das Ferrari-Treffen am Wörthersee organisiert. Also als Außenstehender ist das ja absolut surreal.
Es war auch eine total surreale Situation damals, als dieser offizielle Übergang passiert ist. Also wir haben primär 4 Events im Jahr veranstaltet. Das am Wörthersee war ein Event, es gab auch noch das in Kitzbühel. Und wir haben damals das Event abgehalten in dem 4-Jahreszeiten Kempinski in Kitzbühel, also am Jochberg ist es. Und ich weiß es noch, für diejenigen, die schon mal dort waren, das ist so ein großes Foyer. Und mein Geschäftspartner, ich war damals, also ich bin heute schlank, aber damals war ich noch viel schlanker. Und dann komme ich da hin mit meinem Trachtensacko, mit meiner Brille und ich habe damals noch Haare gehabt, so typisch Banking zurückgegelt. Und ich stehe dann dort zwischen diesem Muskelberg, mein Geschäftspartner, dem ursprünglichen Eigentümer, jenseits der 60, ich glaube damals schon sehr nahe an die 70 grenzend, und ich. Und die, die dort teilnehmen, sind ja jetzt auch nicht meine Altersklasse. Mhm. Grundvoraussetzungen war mindestens 400 PS und 100.000 Euro Anschaffungswert des Fahrzeuges. Das war Entry Barrier. So, das heißt, es war so weit weg von dem.
Raus, Moritz, schade.
Noch.
Es war halt wirklich sehr, sehr surreal in dem Moment. Aber du vernimmst es ja nicht als surreal. Und zwar deswegen, weil du mit diesen Themen konfrontiert bist. Es würde sich wahrscheinlich surreal anfühlen, wenn man sehr viel Zeit damit verbringt, darüber nachzudenken. Aber wenn du so viele Themen hast, dass du in Konfrontation damit stehst, ist es für dich die Normalität. Wenn du jeden Tag Themen hast und du erzählst aus deinem Leben, und das kennt ihr vielleicht auch von euren Kumpels, die nicht unternehmerisch sind, wo du sagst, ja, ich mach das und das und das und das und das und das und das sind übrigens meine Kunden, und die schauen dich an so, wie, was hast du mit denen zu tun? Und denkst du, ja gut, ich war mit dem vorher noch im Call oder sowas, aber das ist halt einfach dein für dich normales Leben. Und normal ist ja jetzt keine einheitliche Definition, sondern das, was der Einzelne eben als gängig wahrscheinlich empfindet.
Wie ist denn das dann so ein bisschen weitergegangen? Also du hast dann so gesehen über einen Rechtsstreit, der auch ein bisschen länger geht, wahrscheinlich auch viel über sozusagen das Geschäft nochmal an sich gelernt. Also irgendwie auch das erste Mal, das ist ja dann irgendwie trotzdem, also war ja auch ein eigener M&A-Prozess, den du da ja sozusagen selber positiv abgewickelt hast, aber halt auch mit extrem vielen Schattenseiten, die vielleicht jetzt sozusagen, die man ja eigentlich in so einem Case vielleicht eigentlich tendenziell am Anfang irgendwie erstmal ausräumen will. Eigentlich ist ja meistens bei solchen Sachen dann eigentlich alles schon so vorgefertigt, dass es ja gar nicht mehr zu sowas kommt. Also du musst zwangsweise extrem viel gelernt haben an diesem Case.
Man könnte auch sagen, ich habe in dem Vorbereitungsprozess sehr viele Fehler gemacht. Das ist auch die Realität, denn deswegen kann ich diese Themen auch heute sehr verantwortungsvoll begleiten, weil ich auch weiß, wie sich's anfühlt, wenn es nicht gut läuft. Und ich möchte einfach niemanden in der Situation wissen, wo ich wüsste, ich könnte es besser machen. Damals war ich der Annahme, ich hätte es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, habe ich auch, aber es hat einfach nicht gereicht dafür. Und ich musste dann halt einfach den Preis dafür bezahlen. Und der Preis waren halt einfach die Streitigkeiten und der Ärger.
Ja, stimmt, gehört dazu. Also gute Ansicht auf jeden Fall. Aber das muss ja irgendwie schon so ein bisschen auch einfach dann für alles, was danach kam, auch wieder erneut so ein bisschen dieser Nukleus gewesen sein. Also viele hätten vielleicht gesagt, boah, nee.
Also ist mein neues Lieblingswort geworden, ne?
Du bist mein neues Lieblingswort geworden. Ich weiß nicht, warum ich in der zweiten Folge jetzt schon damit bloßgestellt werde. Aber das heißt so gesehen, das muss ja, also viele Leute hätten vielleicht auch gesagt, so, naja, hat ja gar keinen Bock mehr auf diese M&A-Kacke. Ich mache irgendwie, keine Ahnung, ich baue einfach nur noch ein Immobilienvermögen auf oder sonst irgendwas. Du hast dann eher gesagt, okay, das ist genau die Tätigkeit, die ich jetzt auch die nächsten Jahre weitermachen will, weil das ist ja irgendwie immer noch das Kerngeschäft, was du heute irgendwie am Ende immer noch machst. Also alles, was du heute auch irgendwie unter diesem CFO as a Service anbietest, ist ja am Ende wieder auf diesen M&A-Beratungspunkt irgendwie zurückzuführen. Also das ist das Anfang und das Ende.
Absolut, weil ich das einfach für das coolste Geschäft überhaupt halte. Wenn ich nichts dafür bekommen würde in monetärer Hinsicht und ich müsste jetzt quasi einfach frei eine Tätigkeit auswählen, ich wäre mir recht sicher, ich würde wieder das auswählen, gemäß den gleichen Kenntnissen wie heute darüber, weil ich es einfach so dermaßen spannend finde, sowohl was den menschlichen Aspekt angeht, aber was auch den intellektuellen Aspekt angeht, weil du so viele Themen hast, die du begleitest. Du hast den Finanzierungsteil, du hast den steuerrechtlichen Teil, du hast den gesellschaftsrechtlichen Teil und du hast den psychologischen Teil, weil am Ende werden ja Unternehmen nicht irgendwie, zumindest in der Größenordnung, wo ich agiere, ich bin kein Goldman Sachs oder sowas, gibt es Menschen, die Individualinteressen haben, die haben Sorgen, Nöte, Bedürfnisse, Ziele und du versuchst irgendwie deine eigene Tätigkeit und deine Kompetenz in Anlehnung zu deren Interessen auszurichten. Und diese Diversität der Herausforderung, die macht es eigentlich für mich so spannend. Und nur weil etwas inhaltlich nicht geglückt ist, ich kann ja nicht sagen, mein eigener Case ist referenziell für das Thema als solches. Ich muss sagen, mein Case ist halt einfach mein Case, ist halt einer von 100. Und ich habe kürzlich wieder gesagt, so 3 bis 5% der Dinge, die du machst, sind wahrscheinlich schlechte Dinge oder die sind halt für die Tonne. War halt Bestandteil dieser 3 bis 5%, muss ich halt mit leben. Aber ich kann ja jetzt nicht nur aufgrund meiner eigenen schlechten Erfahrung die Sache schlecht reden. Also könnte ich machen, aber es wäre nicht reflektiert.
Wie kann man denn vielleicht so ein bisschen so, weil es ist, glaube ich, recht schwierig, diesen Weg oder sozusagen allgemein dein Leben irgendwie sozusagen einfach so, theoretisch, sage ich jetzt einfach mal, zu verstehen. Mhm. Was sind denn vielleicht so 2, 3 Gegebenheiten, die so nach diesem Transaktionsgeschäft von der Agentur an den neuen Eigentümer bis heute vielleicht, wo man einfach so ein bisschen versteht, wie dein Tag vielleicht so ein bisschen aussieht. Also du hast ja eben beispielsweise auch gesagt, du bist immer noch im engen Kontakt mit Chris. Chris ist ja auch immer noch sehr erfolgreich mit dem, was er macht beispielsweise. Das hast du vielleicht so 2, 3 Punkte, an denen man sozusagen dein Leben einfach an dieser Dimension einfach so ein bisschen mehr versteht?
Ich würde behaupten, also wenn es wirklich auf den Tag oder auf das konkrete Leben runtergebrochen ist, ich versuche mir jeden Tag die Frage zu stellen, was sind Dinge, die im Bigger Picture Sinn machen, also was zahlt auf meine Lebensvision ein? Und ich war kürzlich im Podcast von dem Maurice Borg von DWS, die wichtigste Stunde, und der meinte so, ja, wieso willst du denn zum Beispiel irgendwie eine Superjacht haben oder wieso willst du denn irgendwie einen Privatjet haben? Und ich sagte, in 10 Jahren habe ich sicherlich einen Privatjet. Also ist zwar ein bold claim, aber es geht ja weniger um die Sache. Es geht ja um den Entwicklungsprozess meiner Person, um zu jemandem zu werden, für den das eine Selbstverständlichkeit wird. Ob die Sache jetzt bedeutsam oder bedeutungslos ist, sei es drum. Aber es ist praktischer, wenn du eine eigene Ressource hast, ich bin ja heute Morgen auch nach Köln geflogen, die du dann nicht, also ganz normal, wohlgemerkt jetzt nicht, bevor diese Zwischenfrage, ich habe es in deinem Gesicht schon gesehen, aber es wäre
mir verkniffen.
Ja, aber es wäre schon deutlich praktischer, wenn ich sagen müsste, so, ich müsste mich jetzt nicht irgendwie an eine Flugschedule halten, sondern ich könnte das selber machen. Wenn du aber ja unternehmerisch erfolgreich bist, dann ist es ja ein Vorteil, aber gleichzeitig auch eine Verantwortung, der du nachkommen musst. Wie viel Verantwortung in deinem Leben kannst du konkern? Und das ist die Sache, mit der ich mich jeden Tag beschäftige und wie die konkrete Tätigkeit ausschaut. Ja, ich komme jetzt hier zu dir oder zu euch in Podcast. Ich kümmere mich parallel um meine Mandanten und ich schaue, mit Mandanten Geschäft zu machen, die selber sehr erfolgreich sind. Also der Erfolg meines Geschäfts ist wiederum gründend auf dem Erfolg des Geschäfts von anderen, ist ja bei euch so ähnlich. Insofern, du hast natürlich auch spannende Persönlichkeiten. Und jetzt retrospektiv kann ich natürlich erklären, ja, das war der Schritt und das war der Schritt und das war der Schritt. In Wahrheit, es war teilweise vielleicht der ein oder andere gute Gedanke und ein gut umgesetzter Plan, aber der Großteil war auch einfach Zufall. Und ich glaube, gelebte Grundprinzipien wie Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und Geradlinigkeit. Und dann haben sich auch Opportunitäten ergeben, die man jetzt heute als Glück abtun würde. Ich könnte sagen, ja, der hat mich da weiterempfohlen, das war ein Glück. Ja, aber was Glück, dass ich mich dem gegenüber sehr verbindlich verhalten habe und dann in der Konsequenz weiterempfohlen wurde und in der Konsequenz das tun konnte. Wir kommen sicherlich später noch auf diesen Fall, weil du ja meintest, Rister mit dem Nathanael Ziegler. Das war ja nur... Also es war ein total zufälliges Begebnis. Ich war beim Essen in München und jemand markiert mich unter einem LinkedIn-Beitrag und ich schreibe dem Nathanael, du, wenn du reden willst, lass gern reden und wir telefonieren später und wir haben uns gut verstanden. Ich sagte, ja, wenn du mehr über mich wissen willst, melde dich bei dem, das sind Referenzen und dann ist alles gut. Aber du brauchst natürlich auch erstens dieses Glück und dann irgendwie die Grundlage. Und Chris hat das mal damals zu mir sehr trefflich gesagt, ein Professor von ihm, aber das ist nicht proprietär von diesem Professor, das kann man generell annehmen. Success is when luck meets preparation. Aber preparation only bringt nicht so viel, ist cool, ist wahrscheinlich so dieser Fleißteil. Du brauchst auch Glück. Aber nur Glück ohne die notwendige Vorbereitung und das Zutun, dass du dann zu der werthaltigen Person wirst, ist auch eher nachrangig. Und jetzt zurück zu deiner Frage, wie schaut mein Tag aus? Ich versuche Dinge zu tun, die auf dieses größere Bild einzahlen. Und dieses größere Bild ist geprägt von Werten und von Zielen und von Cornerstones, die mein Leben eben ausmachen.
Aber auch schon immer geprägt von diesem Challenge-Gedanken, oder?
Ja.
Also wenn ich jetzt mir vorstelle, du wärst irgendwie Spitzensportler, dann würdest du hier den 162. Ironman hintereinander laufen oder so. Aber du machst es halt auf einer Business-Ebene.
Also ich laufe auch diese Ultra-Trails, ich laufe so Langstreckendistanzen.
Wer hätte es erwartet, ja.
aber deswegen, der ist nicht mit dem Flugzeug gekommen, der ist heute von Süddeutschland hier gelaufen.
Gerade, das geht schneller.
4 Uhr morgens aufgestanden.
Aber ich bin ja gar kein guter Läufer von Natur aus. Ich muss ja sagen, ich bin ja wahrscheinlich von Natur aus der untalentierteste Läufer, den ich mir vorstellen kann. Ich bin 2,2 Meter groß.
Extrem groß, ne?
Wie 110 Kilo. Also laufen ist wirklich nicht das, was ich eigentlich tun sollte, auch für meine Gelenke. Aber dieser David Goggins, dieses David Goggins Modell, ich mach's einfach nur for the sake of doing it. Mhm. Weil es schwer ist. Ich mache es, weil es schwer ist. Die meisten machen Dinge nicht, weil es schwer ist. Und ich mache es, weil es schwer ist, weil ich mir denke, hinter dieser Barriere des, der Schwierigkeit liegt das, was den meisten verwehrt bleibt.
Ja. Ich glaube, das fasst das eigentlich ganz gut zusammen.
Ich hoffe.
Also auf jeden Fall, ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr verständlich. Auch wenn sehr, ich hätte nicht gedacht, dass du mir so eine gute Antwort auf so einer theoretischen Ebene geben kannst, aber die man mindestens genauso gut nachvollziehen kann, wie was aus dem Praktischen. Deswegen.
Das also, müssen dann die Zuhörer entscheiden,
also, wie gut oder wie schlecht
das ist. Ein großes sein. Kompliment. Du hast es gerade eben schon so ein bisschen angespielt. Ich denke mal, der ein oder andere wird es mitbekommen haben. Das ist natürlich jetzt auch immer so ein bisschen so die Frage, ist es dein Mandant, wie viel kann man so darüber erzählen? Aber ich glaube, man kann, glaube ich, recht viele Analogien auch irgendwie einfach ziehen, weil beispielsweise, wenn eine Firma insolvent geht, ist eine M&A-Transaktion auch irgendwie immer was, wenn jetzt nicht irgendwie alles gegen die Wand gefahren wurde und alles scheiße ist, was man ja auch immer machen kann. Und beispielsweise jetzt in diesem Rista-Case bist du ja jetzt auch mit dazugekommen. Wie kann man sich das so als Außenstehender vielleicht einfach so ein bisschen vorstellen? Ich weiß jetzt auch nicht, was du dazu genau sagen kannst oder sagen darfst, aber wie betrachtest du so einen Fall? Also ich glaube erstmal so, guckst du das sehr emotionslos an. Also das Erste, was du irgendwie nach 5 Minuten Gespräch mit mir gesagt hast, ist, hey Moritz, du emotionalisierst Geld irgendwie noch mega krass. Und das fand ich eben schon irgendwie so einen interessanten Gedankengang. Das heißt irgendwie auch sowas wie so eine M&A-Transaktion, die aus einer Insolvenz kommt beispielsweise, die siehst du ja ganz anders wie wahrscheinlich 99% der anderen Menschen.
Ja, ich weiß nicht, wie es neu. Wahrscheinlich würden die halt sehen, erstmal in der Insolvenz was Schlechtes. So, und ich habe das Gespräch mit dem Nathanael geführt und ich konnte es an der Stelle ganz genauso sagen. Ich kenne wenige, die so on point sind, die so verbindlich sind auf einer unternehmerischen Ebene wie der Nathanael. Es gab nicht eine Situation, wo er keine Antwort, keine Unterlagen oder sonst was geliefert hat. Aber um die Grundsatzfrage zu beantworten, was machen wir eigentlich? Ja, also Rista ist insofern ein Mandant, weil wir als M&A-Berater beauftragt wurden, in dieser vorläufigen Insolvenz das Unternehmen zu verkaufen, im Rahmen einer übertragenden Sanierung. Das bedeutet, das Unternehmen wird veräußert, die einzelnen Assets, das heißt der Shop, der Warenbestand und so weiter. Und es gibt bei dieser übertragenden Sanierung einen wesentlichen Kernbestandteil, nämlich, dass die Mitarbeiterverpflichtungen in der neuen Gesellschaft weitergeführt werden müssen. Das heißt, die bestehende Belegschaft, die muss fortgeführt werden. So, eine Insolvenz ist immer etwas Unangenehmes. Gleichzeitig ist eine Insolvenz natürlich auch etwas, was einen bereinigenden Effekt hat. Wir müssen uns jetzt vorstellen, wir haben jetzt heute den 26. Wir sind hier reinmarschiert und ich habe 2 Voices bekommen von dem Mandanten von mir und nicht in der Gruppe, sondern privat. Und dann schickt er mir 2 Screenshots von einer Insolvenzanmeldung, wo das Finanzamt Insolvenz für ihn angemeldet hat und bereits eher substanzielle Maßnahmen ergriffen wurden. Und natürlich.
Heißt das effektiv für so ein Was sind substanzielle Maßnahmen beispielsweise?
Naja, es gibt jetzt unterschiedliche substanzielle Maßnahmen, sowas wie Gerichtsvollzieher, Hausdurchsuchung, kann natürlich alles Mögliche stattfinden. Das würde ich jetzt mal als substanziell werten. Kontopfändungen sind auch substanziell, aber wahrscheinlich nicht ganz so schlimm und noch nicht ganz so nahegehend auch im physischen Sinne.
Also, ja.
Ja, ist halt einfach was anderes, wenn jemand jetzt bei dir vor der Tür steht, wie wenn du jetzt einfach nur einen Anruf von der Bank, also nur den Anruf von der Bank bekommst, dein Konto ist gepfändet.
Ja.
Beides unangenehm, aber das eine halt unangenehmer wie das andere. Aber ja, ich habe natürlich auch einen deutlich distanzierteren Blick auf diese Sache, weil meine Mandanten ja zu mir kommen, weil sie selber schon emotionalisiert sind, dann wenn etwas ist. Ich muss ja jetzt nicht hier den Brandbeschleuniger spielen, sondern eigentlich möchte ich ja als unterstützende Hand in einem recht unüblichen Prozess für einen Unternehmer, ich hoffe, dass die meisten es nie erleben, vielleicht erlebt man es mal, dann in diesem sehr unübersichtlichen Prozess zur Seite zu stehen. Und ich finde Insolvenzen insofern auch etwas sehr, sehr Spannendes, wie gesagt, aufgrund dieses bereinigenden Effektes. Mein Ziel ist, ich glaube, ich werde es nächstes Jahr noch nicht schaffen, aber ich kann es jetzt ganz klar sagen, weil es so ist, mein Ziel ist selber Insolvenzverwalter zu werden, weil ich einfach diese Insolvenz als solches natürlich als etwas Unangenehmes sehe. Aber meine Stärke liegt in dieser analytischen Dimension. Ich kann analytische Aspekte sehr schnell beleuchten und dabei die Emotionen weitestgehend rauslassen. Und ich denke, dass ich als Insolvenzverwalter einem Unternehmer, der in die Insolvenz gekommen ist, auch wirklich helfen kann. Auf fachlicher Ebene ist es das eine, aber auf einer zwischenmenschlichen Ebene, denn eine Insolvenz ist nie nur eine sachliche Problematik. Das ist auch eine psychologische Problematik. Das hat etwas damit zu tun, ist dieser Unternehmer sein Leben lang gebrandmarkt jetzt von dieser Situation, die hier aufgetreten ist? Wie geht's weiter, wenn es überhaupt weitergeht? Wie macht der Mensch in seinem gesamten Leben weiter? Ist es ein weiterhin wertvolles Mitglied für die gesamte Volkswirtschaft im Sinne von, er ist Arbeitgeber, oder lässt das komplett bleiben? Ich glaube, dieser Prozess einer Insolvenzverwaltung oder dann auch eines Unternehmensverkaufs, der kann enorm positiv und erkenntnisreich sein und er kann unfassbar destruktiv sein, ohne daraus wirklich was gelernt zu haben.
Ich finde das so krass verrückt, weil Nathanael saß ja auch bei uns im Podcast, ich glaube, müsste ein gutes Jahr, vielleicht eineinhalb Jahre so ein bisschen her gewesen sein und hat halt dann noch erzählt, wie gut es sozusagen lief und ja, das Apfelband zu dem Zeitpunkt halt extrem gute Umsätze hatte und das ein Jahr später sozusagen dann ja mit Rister der Umbenennung, die auch einen bestimmten Grund hatte, irgendwie so zu hören und dann die Emotionalität da so krass rauslassen zu können, ist das was du dir antrainiert hast oder würdest du sagen, es war schon immer so, dass halt dieses Analytische da irgendwie eher im Vorfeld stand?
Also ihr kennt ist sicherlich so diese Ausprägungsmodelle der Psychologie, wer welche Stärken hat. Ich glaube, ich bin sehr in diesem Blau-Rot-Bereich, aber mit starkem Hang zum Blauen. Das heißt, tendenziell bin ich sehr, sehr, sehr nüchtern in der Betrachtung von jedweden Zuständen. Also auch wenn sie für mich eigentlich emotional sein müssten, da könnte ich euch gerne dann irgendwie off the record auch Situationen aus meinem eigenen Leben erzählen, wo ich die Dinge fürchterlich nüchtern sehe und die meisten Menschen denken, ich bin... Also sehr abgedroschen. Ja, aber das ist nicht der Fall, sondern ich verstehe schon, was die zugrunde liegende Emotion ist, nur kommt sie bei mir nicht auf. Also ich verstehe die Emotion intellektuell, aber ich fühle sie in der Sekunde nicht hundertprozentig nach. Deswegen habe ich auch dieses Wirtschaftspsychologie-Studium dazu gemacht, damit ich diese theoretische Komponente eines emotionalen Verständnisses, nicht eines Mitfühlens in dem Sinne oder eines Mitleidens, nur die Analyse dahinter, besser verstehe und mich besser in Menschen hineinversetzen kann, weil das wahrscheinlich ein ganz, ganz, ganz großer Punkt in meinem Leben war. Ich glaube, ich könnte weiter sein, wenn ich schneller verstanden hätte, wie andere Menschen ticken. Weil ich ja natürlich immer der Annahme war, alle Menschen sind so wie ich, wie halt das ein junger Mensch dann üblicherweise dann vielleicht auch annehmen könnte.
Mhm. Finde ich gut. Also kann ich für absolut nachvollziehen, dass es also so ist. Also im weitesten Sinne ist es ja eigentlich, also das ist halt wie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man die Analogie ziehen darf, aber beispielsweise ein Bestatter, sage ich jetzt einfach mal, der hat ja einfach auch über die Jahre eine unfassbare Nüchternheit bekommen. Also der Trauerfall ist natürlich immer noch traurig und beschäftigt natürlich die Person sozusagen, die es sozusagen dann wirklich im Kernproblem sozusagen betrifft, auf jeden Fall. Aber man freut sich dann natürlich auch ein bisschen, wenn sozusagen diese Emotionalisierung vielleicht ein bisschen rausgenommen wird. Das heißt ja nicht, dass man, also das nicht emotional zu sehen, ist ja nicht gleich mit, ich bin unempathisch. Also das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, aber eben dieses nüchterne Betrachtende hilft eigentlich meistens in diesen Situationen auch den Leuten, die drin sind, ja eigentlich am meisten, weil am Ende muss man sagen, also Insolvenzen, das sind einfach, also das kann man ganz böse betrachtet, es ist part of the game irgendwie, also
statistisch muss auch die Mehrheit.
Ja, genau, also es ist einfach ein Teil davon.
Ja. Ja, total. Natürlich, wir versuchen natürlich im Rahmen unserer Tätigkeit eigentlich Insolvenzen mal weitestgehend zu vermeiden, aber im Rahmen von M&A-Mandaten kommt das halt immer wieder auf, weil natürlich Unternehmen auch in der Insolvenz dann verkauft werden sollen, um die Gläubigern oder die verbleibenden Gläubiger noch irgendwie zu bedienen. Das ist selbstverständlich wichtig, aber ich glaube auch dieses Thema eines Unternehmens, ein Unternehmer, der Unternehmer durch und durch ist, der betrachtet sein Unternehmen auch emotional. Für mich sind es eher Wertschöpfungsketten in juristischen Einheiten, wenn ich es jetzt mal so definieren dürfte. Und du hast natürlich dann irgendwelche Vertragsverhältnisse im Innen- und Außenverhältnis, im Innenverhältnis mit Mitarbeitern und mit dir selber als Geschäftsführer wahrscheinlich, im Außenverhältnis mit Dienstleistern, Lieferanten, mit irgendwelchen Marketingplattformen und so weiter. Aber du betrachtest das viel nüchtern. Wenn ich jetzt zum Beispiel höre, ein Unternehmen hat irgendwie Verlust, also ihr hättet jetzt eine Marketingagentur, eine befreundet und die macht nur Verluste. Ich sage, das ist doch super. Wir verschmelzen uns mit der, wir verrennen die Verluste mit unseren Gewinnen, sparen und steuern. Damit ist doch wunderbar. Also es ist doch ein tolles Tool, das man einsetzen kann. Der Unternehmer selber sieht, hey Scheiße, mein Geschäft läuft einfach nicht. Und es ist halt eine sehr differenzielle Betrachtung, diese Tools zu erkennen oder die Emotion zu befeuern. Und ich bin weit weg davon, Emotionen zu befeuern. Und ich bin, glaube ich, sehr stark in der Richtung, einfach Lösungen aus der jeweiligen Situation heraus zu kreieren, weil in jeder Situation steckt eine Lösung, wenn ich danach suche.
Finde ich einen guten Punkt. Ich glaube, du hast es eben eigentlich ganz gut gesagt und ich glaube, es ist auch ein guter Punkt, sozusagen ihn überzuleiten in das, wo wir noch rüber sprechen wollten, so ein bisschen so diesen operativen Teil, auch dieses Ganze, du hast eben gesagt, dass ja eigentlich sowas wie eine Insolvenz auch eigentlich im besten Fall vermieden werden sollte.
Ja.
Und es ist natürlich auch in einer Insolvenz oder wann es da bergab geht, natürlich auch irgendwie Knackpunkte gibt. Also es gibt irgendwann wahrscheinlich irgendwie so ein Point of No Return, wo es nicht mehr weitergeht, wo es nicht mehr abzuwenden ist. Aber wahrscheinlich gibt es eben vor allem aus Finance-Sicht, die du ja sozusagen operativ jeden Tag machst, schon so Anhaltspunkte, die man sich anschauen kann und sagt, okay, hey Leute, so steuert ihr halt in einem halben Jahr auf eine Insolvenz drauf zu. Wenn wir jetzt hier reingehen und was ändern, ist es halt sozusagen noch abwendbar. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, wo wir dann, glaube ich, einfach sozusagen mit der ersten Frage, die wir ja eben hier auch noch stellen, also ein bisschen in den zweiten Themenblock einleiten.
Ja, genau so ist es. Aber am Ende sind halt Unternehmen auch, also Unternehmen sind Objekte und die werden geführt von Subjekten, von Menschen. Und Menschen treffen Entscheidungen, glaube ich, in sehr vielen Fällen nach bestem Wissen und Gewissen, wie damals ich mit meiner M&A-Transaktion im ersten Schritt. Aber nur weil ich etwas gut meine, heißt es nicht, dass es gut gemacht ist. Das sagen Eltern auch ganz gerne, ja, ich habe es gut gemeint, aber häufig ist gut gemeint und gut gemacht nicht naheliegend, sondern das komplette Gegenteil. So, es klingt hart, aber es ist häufig so. Und wenn ich mir anschaue, wie auch Unternehmen und Unternehmer und Unternehmerinnen, meistens aber eher Unternehmer, weil Unternehmerinnen sind deutlich, muss man ganz ehrlich sagen, Frauen sind weniger von Insolvenzen betroffen wie Männer, weil diese Verantwortlichkeit in dem jeweiligen Punkt so nicht bestehend ist. Wir sprechen jetzt hier bei euch auch von E-Commerce-Unternehmen. E-Commerce-Unternehmen sind ja kapitalintensive Geschäfte. Ich muss ja Geld aufwenden, ich muss Ware kaufen und so weiter. Das heißt, nicht wie Dienstleister. Der Dienstleister, der verbringt seine Zeit mit einer gewissen Tätigkeit, hat in der Regel eigentlich keinen Wareneinsatz und das Ganze ist ein No-Brainer, wenn er es nicht total verhaut. Also wenn ein Dienstleister Minus macht, dann hat er schon wirklich viel, viel, viel falsch gemacht. Ja. Wenn ein Dienstleister Plus macht, dann hat er eigentlich einen normalen Job gemacht. Wenn ein Händler eine schwarze Null schreibt, kann das auch was Positives grundsätzlich mal bedeuten, wenn er vielleicht einfach wirklich schlechte Einkaufskonditionen hat, dann ist das Problem dort liegend und der Markt bezahlt einfach nicht mehr für gewisse Produkte. Aber je kapitalintensiver oder je höher die Notwendigkeit, sich mit dem Zahlenwerk in einem Geschäft auseinanderzusetzen, desto mehr Variablen befinden sich natürlich in dieser Wertschöpfungsgleichung. Und das ist etwas, was ich gerne als Metapher verwende jetzt. Ich hoffe, jeder kann das irgendwie nachvollziehen, auch aus Schulzeiten oder Studienzeiten. Man betrachtet diese Gleichung und es gibt Konstanten, das sind klar erkennbare Zahlen und dann gibt es Variablen x, y, z, wie auch immer. Und diese Variablen können irgendwie jeden Wert zwischen minus 100 und plus 100 annehmen. Und je mehr Variablen drin sind und je größer die Bandbreite der einzelnen Variable, desto unklarer dieses Ergebnis, was am Ende aus dieser Gleichung rauskommt. Und je mehr ich oder je mehr Kontrolle, je mehr Klarheit ich über diese Variablen gewinne und diese Variablen versuche zu einer Konstante zu machen, zumindest in der internen Betrachtung, desto eher ist das Endergebnis absehbar. Und mit der Absehbarkeit des Endergebnisses kann ich natürlich Entscheidungen treffen. Wenn ich aber versuche, ganz viele Entscheidungen aus dem Bauch heraus zu treffen, was ich mal bei sehr vielen Variablen einfach tun muss, wird es enorm schwer, eine verbindliche Aussage auf Basis von unverbindlichen Informationsständen zu treffen. Und das ist eigentlich das, was wir im Wesentlichen tun. Wir versuchen, Klarheit in unklare Realitäten zu bringen und das Ganze auf einer finanziellen Ebene, indem dass wir zum Beispiel Controllings erstellen, Liquiditätsplanungen erstellen, Finance-Modelle erstellen für Unternehmen aus den genannten Branchen, um am Ende bessere Antworten auf vielleicht die gleichen, aber vielleicht auch noch nie gestellte Fragen zu finden. Weil es gibt ja auch diesen plumpen Satz, es gibt wahrscheinlich ganz viele Dinge, die du nicht weißt und du weißt noch nicht mal, dass du sie nicht weißt. Und mit der Kenntnis über die eigenen Unkenntnis reift eine neue Frage und aus dieser Frage heraus bin ich auf der Suche nach Antworten. Gibt aber auch schon Fragen, die habe ich und ich habe vielleicht noch nicht die beste Antwort drauf. Und das ist das, womit wir uns beschäftigen auf einer theoretischen Ebene.
Ich glaube, alle, die Mathe hassen, haben gerade für 5 Minuten kurz abgeschaltet.
Ich hoffe nicht. Mathe ist was ganz Großartiges. Aber.
Wie früher, der eine Lehrer, der weißt du, der hat einen großen Pickel. Aber ich konnte es verstehen und ich hatte in Mathe eine 4, glaube ich. Deswegen ist okay. Also ich glaube, das war verständlich.
Selbst wenn man Mathe hasst, dann kann man ja versuchen, irgendwie die Variablen rauszuschmeißen, dann sind es nur noch klare Zahlen. Dann ist es ja eigentlich demjenigen, der Mathe nicht so toll findet, auch zuträglich.
Unternehmer, der mit Mitte 20 sagt, dass er Mathe hasst, ist, glaube ich, auch irgendwie einfach, das könnte gefährlich werden, wenn man nicht irgendwie wenigstens einen Konterpart hat, der das irgendwie extrem so hat. Aber es ist ja, also das wäre brutal gefährlich. Also.
Ja, es ist halt ein sehr risky Endeavor. Auf das man sich einlässt. Man muss halt wissen, welches Spiel man spielt. Und am Ende ist ja Unternehmertum irgendwie so dieses Auswägen von Risk-Reward, also von Risiko und potenziellem Return. Und wenn man das gut hinbekommt, dann ist super. Wenn ich aber natürlich nur noch irgendwie Rewards sehe und meine Risiken gar nicht erkenne, mangels Kenntnis über die eigene Unkenntnis, ist es vielleicht in der Selbstbetrachtung ganz vertretbar. Aber in einer vermeintlich objektiven Betrachtung halt immer noch ziemlich schwierig.
Ja. Finde ich gut. Dann lass uns mal zur ersten von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Gerne. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Ich würde tatsächlich, auch wenn er aktuell sehr, sehr, sehr umstritten ist, mit Elon Musk ein Bierchen oder einen Kaffee, also Bierchen nicht, weil ich trinke keinen Alkohol, aber gerne einen Kaffee trinken. Nicht, weil ich ihn jetzt in seiner gesamten Persönlichkeit so eindrucksvoll finde, sondern weil ich gerne verstehen würde, in welcher Dimension er Ursprungsfragen stellt. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, er will jetzt eine komplette Industrie verändern, Das ist etwas, das ist in meinem Denken noch nicht so verankert zu sagen, ich will eine ganze Industrie verändern. Ich denke mir, ja, okay, ich will mal irgendwie eine Branche mit beeinflussen. Aber eine Industrie verändern und Branche beeinflussen sind schon zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich würde gerne verstehen, welche mentalen Modelle er nutzt, um sich diesen Themen anzunähern. Das ist wahrscheinlich auch so ein lebendiger Prozess, dass man irgendwann am Ende dort rauskommt. Aber trotzdem, wie waren diese Denkprozesse, dass er dort hingekommen ist? Und wie betrachtet er die Welt? Weil so ähnlich wie bei dir, ich emotionalisiere auch noch Themen und finde mich dann häufig irgendwie im Klein-Klein von Dingen. Für ihn gefühlt ist die Welt irgendwie so ein riesiger Spielplatz, wie so ein Sandkasten, und er kommt mit seinen Förmchen und baut irgendwie die Türme und Häufchen, die er halt so gut findet, und was er nicht gut findet, macht er platt. So, die meisten Menschen denken, ah, das sind halt fixe Strukturen. Auch ich denke das in wesentlichen Teilen noch, und es wäre schön, wenn ich das über so ein Gespräch vielleicht irgendwie optimieren könnte.
Da fällt mir nicht mal mehr eine
Frage zu ein. Ich glaube, besser und systematischer wurde diese Frage noch nicht beantwortet. Also, ja. Finde ich einen spannenden Punkt. Also,
beinahe. Weißt du, normalerweise ist man noch sehr, was willst du denn fragen und so als Rückfrage dann, aber das war schon ziemlich gut durchdacht, würde ich sagen.
Weil ich mir selber diese Frage oft stelle, was würde ich denn gerne wissen wollen? Ja. Und wenn ich mir die Frage stelle, was will ich wissen, dann ist eigentlich ja die Frage, woher bekomme ich dieses Wissen? Und das ist jetzt schon sehr proprietär, weil es gibt halt, also ich kann ja mal ChatGPT fragen, wie Elon Musk irgendwie auf die Welt blickt, dann bekomme ich ja eine theoretische Antwort, aber ich will halt wissen, welche Emotionen ihn da auch weiterhin bewegen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Biografie von Walter Isaacson über Elon Musk gelesen habt. Es ist ja eine sehr, sehr, sehr komplexe psychologische Struktur, die da dahinter steht. Ja. Es zu replizieren ist sowieso erstmal so wahrscheinlich, nee, es ist nicht machbar, es ist unrealistisch, das anzunehmen, aber ich würde gern irgendwie so verstehen, wie ist diese Skizze, diese mentale Skizze, die kann man ja dann selber mit Farbe ausfüllen, aber wie versteht er das ganze Modell?
Aber meinst du, das wird auch noch mit anderen Personen funktionieren?
Also sicherlich. Wenn du dir jetzt irgendwie... Total, man könnte auch wahrscheinlich mit Jeff Bezos irgendwie machen und sagen, wenn du irgendwie den größten Händler der Welt aufbaust, dann brauchst du ja auch irgendwie was besonders wichtig läuft. Wahrscheinlich jeder, und das ist ja dann wieder auf dieses Thema zurückzukommen aus dem Podcast mit dem Maurice, wieso dieser Privatjet, wieso diese Yacht, scheiß auf diese Sachen selber. Aber wie schaffe ich es, ein so dermaßen effizientes und funktionales Modell zu bauen, dass ich das bewältigt bekomme? Dass ich mich dieser Herausforderung stellen kann und sagen, ich habe sie gemeistert. Es ist so einfach, theoretisch über Dinge zu reden, aber ich will ja wissen, wie funktioniert der Schritt von 1 zu 2 zu 3 zu am Ende, keine Ahnung, 150 Millionen in den einzelnen Schritten, die ich da gehen muss, um es selber zu bewältigen.
Wie sieht denn vielleicht sozusagen das Leben sozusagen von dir aus, oder du hast es eben Eckpfeiler genannt, wie sieht denn das so vielleicht einfach, also wie kann man sich das genau vorstellen?
Meinst du jetzt einen Tag oder?
Nee, also du hast eben, also im ersten Teil hast du so ein bisschen drüber gesprochen, wo du irgendwie hin willst, wie sozusagen irgendwie dein Leben irgendwann aussehen soll. Ja. Und das war irgendwie ein Mix aus sehr, ja, physischen Dingen, sage ich jetzt einfach mal, Privatjet, Yacht, etc. Aber da waren halt auch so persönliche Charaktere, also persönlich weiterkommen, mehr Challenges auf sich nehmen. Ja. Gibt es da noch andere Bausteine, die da essentiell sind, oder kann man das so auf das, was du da gesagt hast?
Das sind alles Bausteine. Also gefühlt lebe ich in einer riesigen Baustelle, die alle nicht abgeschlossen sind. Ich glaube, ich fühle mich eher wie so ein Bob der Baumeister, der irgendwann halt in die Kiste steigen darf mit den 6 Brettern und bis dahin halt möglichst viele Bauwerke abgeschlossen hat, wenn es das überhaupt gibt, oder halt einen höchstmöglichen Fortschritt erzielt hat. Ich persönlich möchte halt einfach das rauskitzeln, was in mir drin steckt. Ich möchte verstehen, zu wie viel bin ich intellektuell imstande, zu wie viel bin ich emotional imstande und zu wie viel bin ich dann in der logischen Konsequenz, ist glaube ich so ein Nebenprodukt, dann auch finanziell imstande. Aber am Ende ist ja dieses Finanzielle und Materielle nur ein Gradmesser für unternehmerische Entscheidungen, richtig oder falsch. Und unternehmerische Entscheidungen on a larger scale sind ja auch sehr häufig menschliche Entscheidungen. Also wie interagiere ich mit wem? Welche Entscheidungen treffe ich? Wie agiere ich mit dieser knappen Ressource Zeit? All diese Aspekte. Ich finde irgendwie, dass am Ende Unternehmertum, funktionierendes Unternehmertum, dieser Schmelztiegel aller Lebensbereiche ist, wo du dann irgendwie sagen kannst, das Leben ist für mich gelungen oder nicht gelungen. Ich sehe das jetzt nicht mehr so auf das Thema reduziert, das ich aktuell mache. Das finde ich halt super spannend für mich. Aber das ist ja vielleicht auch eine Limitation, dass ich sage, es gibt noch irgendwie etwas, wo ich diese Tools einsetzen kann oder gegebenenfalls diese Tools mit der Hilfe von anderen noch viel größer machen kann, um größere Wertschöpfung zu erzielen. Weil Unternehmertum ist ja auch Wertschöpfung. Und Wertschöpfung wiederum wieder definiert vom Markt. Also das sind also unterschiedliche Fragestellungen, denen man sich da annähert.
Stimmt. Wenn wir so ein bisschen die Überleitung finden, dass wir das Thema, was ihr vielleicht macht oder sozusagen was CFO as a Service vielleicht auch sozusagen im Daily Doing ist oder wie man sozusagen sich vielleicht auch Projekte vorstellen kann, muss man vielleicht vorab kurz sagen, du hast natürlich irgendwie, sei es jetzt irgendwie durch den Rista Case, aber auch viele andere Mandate, die du betreust, schon Einblicke in sowohl Agenturen, aber auch an ziemlich viele Online-Shops, wo du, glaube ich, Tag für Tag ziemlich verrückte Dinge siehst, die man wahrscheinlich, wenn ich jetzt mit irgendeinem Founder auf einem Event sprechen würde, die der mir wahrscheinlich nicht unter 15 Bier wahrscheinlich erzählen würde, dass sie so sind, wie sie sind. Also einfach nur, damit man sich so hypothetisch einfach vielleicht mal sowieso ein bisschen vorstellen kann. Was sind denn vielleicht einfach nur, wenn wir so wirklich rein als Zahnarzt zu sagen, in so ein Projekt einfach mal reingehen, was sind denn so vielleicht die größten Fehler, die du bei Brands, aber auch bei Agenturen halt immer wieder siehst, was die im Finance irgendwie falsch machen? Weil jeder meint natürlich, ja, ich habe natürlich irgendwie Ahnung und sonst irgendwas, aber wenn man mal ehrlich ist, also geschulter Blick könnte wahrscheinlich ziemlich viele Konstrukte auf links drehen.
Bestimmt. Ich würde es einfach genauso machen, wie wir es operativ bei unseren Mandaten machen. Ich näher mich immer in so einem Zwiebelprinzip von außen und ich schaue mir erstmal so diese gesamte gesellschafts- und steuerrechtliche Struktur an. Das erste, was ich gemacht habe, wie ich hier morgen am Flughafen dann oder im Flieger saß und gewartet habe, das war erstmal euren Handelsregisterauszug angeschaut. So, das war mein erster Zugang dazu. Und ich dachte mir, okay, spannend, wie sich das Ganze entwickelt hat. Also das heißt, sich erstmal damit auseinanderzusetzen.
Guck mal nächstes Jahr.
Welche Haftungsfernen ergeben sich, also bei Agenturen ist vor allem halt dieses Thema, wie wird es zum Beispiel mit dem Gewinn gehandhabt, gibt es eine entsprechende Holdingstruktur, wie wird ausgeschüttet, warum wird nicht ausgeschüttet, wusstet ihr, was passiert oder wisst ihr, was passiert, wenn die Gewinne nicht ausgeschüttet werden, wie das auf das Haftungskapital Einfluss nimmt. Bei Brands ist es häufig so, wie werden Haftungsbereiche differenziert. Also ich würde zum Beispiel jeder Brand dringlich dazu raten, Umlaufvermögen in Form von Warenbestand aus der eigentlichen operativen Gesellschaft rauszulösen, wo Marketing drüber läuft und das Ganze dann sukzessive nachzukaufen, wenn eine Insolvenz auftritt durch irgendwelche missglückten Marketingmaßnahmen, ist ja mein komplettes Umlaufvermögen, wie zum Beispiel Warenbestand, komplett weg. Aber wenn ich das Umlaufvermögen weiterhin hätte in einer anderen Gesellschaft, die davon nicht betroffen ist und es gibt keine Infektion dieser Insolvenz, könnte ich ja morgen theoretisch weitermachen.
Ja.
So, und ich glaube, dass sich einfach viele in eine Haftungsrealität hineinbegeben, der dass sie sich nicht bewusst sind.
Und das ist so die äußerste Schicht jetzt
wieder. Genau, das ist die äußerste Schicht. Natürlich aus diesen Haftungsdimensionen gehen wieder steuerrechtliche Implikationen. Dann schauen wir uns diese Dimensionen an Liquidität und Controlling. Also Controlling ist vor allem vergangenheitsbezogen. Liquiditätsplanung oder Planung ist zukunftsbezogen. Und ich schaue mir mal an, wie viel Kenntnis besteht denn überhaupt über den Status quo, über den Ist-Zustand auf Basis dessen, was ich aus der Vergangenheit herleiten kann. Und wie viel planerische Maßnahmen wurden ergriffen, um die Zukunft besser zu machen als die Gegenwart und wahrscheinlich als die Vergangenheit. Und dann gibt es wieder unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich dem annähert. Bei der Planung geht man üblicherweise im Financial Modeling nach einem sogenannten Base Case, also der üblich anzunehmende Fall, nach einem Best Case, also der beste anzunehmende Fall, und nach einem Worst Case. Und dann brauche ich natürlich innerhalb dieser verschiedenen Szenarien, können natürlich noch deutlich diffiziler machen, statt 3, 5 oder 7 oder 10 machen, die dann unterschiedliche Externalitäten beeinflussen. Naja, wenn sich der Umsatz so verhält, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie sind die Kündigungsfristen meiner Kunden im Verhältnis zu den Kündigungsfristen meiner Mitarbeiter? Wenn dort ein zu großes Delta besteht, habe ich eine Haftungslücke, die ich selber als Unternehmer oder als Unternehmen tragen muss. So, dann geht es auf der nächsten Ebene um das Thema Investition und Planung. Wenn ich da mal richtig ausgewertet und geplant habe, dann geht es um, welche Investitionen kann ich mir leisten, welche Investitionen sollte ich tätigen? Denn ihr glaubt nicht, wie viele eigentlich gut laufende Geschäfte in der Vertretung durch den jeweiligen Unternehmer, dass der Unternehmer einfach kein Geld hat. Also, die allermeisten haben kein wirkliches Vermögen aufgebaut. Die meisten haben irgendwie so eine Art Katalysator gebaut, also ein Unternehmen, wo ganz viel reingeht und am Ende ganz viel rausgeht und man dann sich dann irgendwie ganz großartig fühlt, weil man vermeintlich ein funktionierendes Modell gebaut hat. Aber eigentlich war ja die Zielsetzung hinter dieser unternehmerischen Tätigkeit auch das Risiko, das man in Kauf nimmt, durch einen entsprechenden Return zu deckeln. Aber wenn High Risk und No Return, dann ist es aus der Waage und ich versuche dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Und wenn diese Bereiche in der Gesamtheit betrachtet werden, dann kann man einen langfristigen Wachstumsplan machen, sowohl was die Vermögensseite angeht, auch was die Unternehmensseite angeht, aber nur, wenn beide Aspekte eben vollständig gedeckelt sind.
Was heißt das denn vielleicht noch so ein bisschen tiefer inhaltlich? Also das war jetzt vielleicht so ein bisschen so, okay, was ihr macht sozusagen oder was ihr euch anguckt. Was sind denn so die größten Misconceptions vielleicht, die du vielleicht in dem Bereich siehst? Also das ist jetzt eben ein Beispiel, hast du genannt, Warenbestand in eine andere Gesellschaft sozusagen übertragen beispielsweise. Hast du da noch so 2, 3 Beispiele von?
Klar, keine Kenntnis über den sogenannten Cash Conversion Cycle, also wie schnell sich das Geld bewegt. Der Cash Conversion Cycle ist die zeitliche Dimension, der zeitliche Abstand zwischen dem Punkt, wo du das Geld für die Ware ausgibst und Geld durch verkaufte Ware wieder zurückbekommst. Und es ist ja üblicherweise so, Unternehmer kauft Ware, verarbeitet sie, wie auch immer, verpackt sie neu und verschickt sie an Kunden, Kunde bezahlt, Geld ist reingekommen. So. Aber wir haben ja hier eine Lücke, wir müssen uns ja irgendwie vorfinanzieren in der Zeit. Das Optimale wäre natürlich, wenn wir einen negativen Cash Conversion Cycle hätten und unseren Lieferanten erst dann bezahlen, wenn wir die Ware eigentlich schon verkauft hätten. Da gibt es so Tools wie zum Beispiel eine Lieferantenkreditversicherung, um diesen Cash Conversion Cycle negativ zu halten, um die Kapitalbindung in Form von Umlaufvermögen nicht so hoch zu halten, beziehungsweise das Finanzierungsrisiko so gering wie möglich zu halten, dass ich diese Ware nicht mehr vorfinanzieren muss. So, das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr typisches Bild. Oder eine vollkommen falsche Kalkulation der eigenen Profitabilität. Also ich sage immer, es gibt 3 Dimensionen beim Unternehmer. Es gibt die BWA, es gibt einen Kontostand, es gibt das Tracking-Tool und diese 3 Dinge passen überhaupt nicht zusammen. So, und jetzt sucht sich der Unternehmer einfach das raus, was ihm am besten gefällt. In der Regel ist es das Tracking-Tool, weil da steht irgendwas von CM3 und CM3 ist super. So, CM3 ist aber in der Regel gar nicht so super, wenn ich dann auf die BWA schaue und merke, dass das eigentlich überhaupt nichts mehr mit der unternehmerischen Realität zu tun hat, weil die Fixkosten einfach so hoch sind, dass sie ausufern sind. Wenn ein Founder hat, der irgendwie CM3 ganz gut unterwegs ist, irgendwie mit 70% und am Ende dann irgendwie 2 Porsches vor der Tür stehen hat, die auch als Firmenwagen durchlaufen, das ist dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so geschickt, wie man das Ganze gebaut hat. Und da ist eben wirklich so die Gesamtschau der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. Es wird zu häufig ein Blick auf die Sache gewählt, der kein realistisches Bild abzeichnet dessen, was eigentlich wirklich im Unternehmen los ist und vielmehr dessen, was der Unternehmer gerne hätte. Und das ist ein ganz großes Thema, finde ich. Also das sind weitere konkrete Beispiele. Wenn du noch mehr willst, dann schieß los.
Eins will ich noch nehmen.
Eins willst du noch nehmen. Okay, das ist das Thema Geschäftsführerkompensation. Also wie lässt sich der Geschäftsführer kompensieren in einer Holdingstruktur? Es geht um das Thema Altersvorsorge und Vermögensplanung. Wenn ich jetzt jemanden habe, der eine Holding hat und eine operative Gesellschaft, wieso ist der Geschäftsführer mit einer entsprechenden Vergütung in der operativen? Viel geschickter wäre es doch, in der Holding den Geschäftsführer anzustellen.
Die schreibt dann Rechnungen aus.
Genau, offiziell wird der Geschäftsführer an die operative Gesellschaft vermietet. Wir machen irgendwie 10.000 Euro. Der Geschäftsführer bekommt normalerweise ein Gehalt von 10.000 Euro. Die Holding, die stellt aber 12.500 Euro in Rechnung für eine Managementdienstleistung, also für die Vermietung des Geschäftsführers. Der Geschäftsführer bezieht trotzdem über seine Lohnabrechnung diese 10.000 Euro brutto, das ist bei den meisten Geschäftsführern verhältnismäßig. Jetzt bleibt aber dieses Delta von 2.500 Euro. Mit diesen 2.500 Euro bilden wir eine Pensionsrückstellung in der Bilanz, damit realisieren wir erstmal keinen Gewinn, wir haben auch keine weiteren steuerlichen Pflichten, die daraus hervorgehen, aber wir bilden jeden Monat 2.500 Euro Vermögen für das Szenario, wo die meisten Unternehmer nicht vorbereitet sind, nämlich das Alter. Okay, das ist anders, wenn ich Anfang mit der Ende 20 bin. Mit 40 ändert sich in der Regel aber nichts, weil die Vorzeichen die gleichen bleiben, die Realitäten bleiben die gleichen, man kümmert sich irgendwie um die neuen Themen, aber die alten Themen sind ja schon bewältigt. Und wenn niemand kommt und einmal ordentlich aufräumt in dem Laden, dann stehen sie irgendwann mit 50, 60 da und denken sich, ja super, mein komplettes Vermögen ist gebunden in dem Unternehmen. Also die Frage, wie viel das Unternehmen eigentlich wert? Ist es verkaufbar? Und dann kommt man halt deutlich auf ein deutlich negativeres Bild über die individuelle Vermögenssituation, als man gemeinhin annehmen würde.
Finde ich einen guten Punkt. Also da hat man, glaube ich, einige Dimensionen gesehen, in welche Richtung sich das so ein bisschen entwickeln kann.
Voll. Und du merkst halt einfach, wie viel Potenzial auf der Straße liegen gelassen wird, einfach nur aus mangelnder Kenntnis. Steuerberater hätten häufig diese Kenntnis. Ich werde auch immer wieder angegangen von einzelnen Steuerberatern. Ja, ihr macht Steuerberatung, obwohl ihr das nicht dürft. Wir haben 3 Millionen Disclaimer in jedem Kurs von uns, in jedem Dokument, wo drauf steht, bitte immer alles mit dem Steuerberater, mit dem Rechtsberater sprechen. Das sind nur Denkansätze, die ihr bitte entsprechend rückbesprechen sollt. Wir kommunizieren ja sogar individuell mit dem jeweiligen Steuerberater und mit dem individuellen Rechtsberater, dass genau dieser Vorwurf nicht realisiert werden kann. Das Problem ist, viele Steuerberater sind sehr reaktiv. Die Antworten auf Fragen, setzt aber voraus, dass der Unternehmer auch eine Frage mitbringt. Aber ohne Frage keine Antwort und ohne Antwort keine Veränderung. Und dann müsstest du ja irgendwie in der Verantwortung sein, dich eigentlich mit dem Thema des Steuerberaters zu beschäftigen, damit du ihm dann eine Frage stellen kannst, damit er dann sagen kann, gut oder nicht gut oder ja oder nein.
Ich glaube, da könnte man ein Buch drüber schreiben über diese Misere, aber...
Total. Aber das ist halt irgendwo auch Bestandteil der Problematik der Steuerberaterausbildung, dass die eher so in meinem Empfinden, aber auch in Empfinden vieler Mandanten, eher der verlängerte Arm des Finanzamts sind und dabei unterstützen, Formalitäten des Staates einzuhalten, als eine wirkliche steuerliche Beratung, also den Berufstitel wörtlich folgend irgendwie zu leisten.
Würdest du sagen, jetzt gerade ist eine gute Zeit, um Unternehmen oder E-Commerce-Unternehmen, Agenturen oder sowas zu verkaufen? Weil
zu verkaufen nicht.
Nicht?
Nee. Also es war halt schon mal schlechter, es bessert sich langsam wieder, aber der Hype war natürlich 2021, 2022, da war richtig viel und seither hat sich massiv verschlechtert. Warum? Weil sich ja der ganze Finanzmarkt verändert hat. Wir haben also steigende Zinsen. Ich habe euch ja vorher in dem Vorgespräch das Beispiel genannt, so wenn Geld nichts kostet, dann kann ich mit dieser Ressource auch sehr günstig arbeiten. Wenn aber Geld auf einmal wieder einen Preis hat, wenn ich mir das leiste und damit natürlich die Kapitalisierungskosten oder die Finanzierungskosten, der sogenannte Kapitaldienst bei Unternehmen steigt, wenn sie sich in der Vergangenheit verschuldet haben, sinkt natürlich die Profitabilität. Sagen wir, ihr macht jetzt eine Million Schulden. Ihr nehmt euch eine Million und da sind 10% Zinsen drauf. Dann zahlt ihr im Jahr 100.000 Euro nur Zins auf diese Sache. Das sind 8.000 Euro pro Monat, um es jetzt mal in sehr greifbaren Zahlen. Wenn ihr aber null Zinsen drauf zahlt, dann habt ihr die Million und zahlt gar nichts dafür. Wenn es tilgungsfrei ist, ihr merkt es nicht mal. Und wenn sich aber Zinsen verschieben und natürlich die Verschuldungsgrade massiv über diese Nullzinsperiode angewachsen sind, haben sich natürlich die Wirtschaftlichkeiten der Unternehmen insofern auch irgendwo schön gerechnet. Trotz vieler Schulden habe ich viele Gewinne gemacht, weil ich habe keine Zinsen bezahlt, die als Aufwand zu verbuchen waren und damit natürlich auch nichts, was gemindern war. Ich war immer stark kapitalisiert, gut Liquidität auf der Seite. Dann hat sich das jetzt über die Zeit hinweg mit diesen massiven Zinssprüngen nach oben hin stark verändert und natürlich ein komplett verändertes Sentiment im Markt an Käufern. Wenn wir uns anschauen, wie hoch das durchschnittliche Konsumbudget im Januar 2021 war zu Januar 2024. Im Januar 2021 war das um die 260 Euro monatlich frei verfügbares Konsumbudget. Mittlerweile unter 100 Euro.
Das, obwohl die Preise wahrscheinlich noch alle gestiegen sind.
Genau, Preise sind gestiegen, das heißt, wir haben einen inflationären Effekt und deswegen sind natürlich die Konsumbudgets gestiegen, weil natürlich Aspekte wie ganz normal Wohnen, Heizung, Strom, Sprit, also ganz normale Dinge des alltäglichen Lebens entsprechend teuer waren und die meisten Konsumenten in einem Modell sind, wo die Einkommen relativ statisch sind, aber Preise dynamisch. Und dann ist es wieder dieses, wie in unserer unternehmerischen Gleichung, sehr viele statische Aspekte und variable Konzepte. Und wenn die gegenläufig sind, dann haben wir auf einmal ein Problem. Und dieses Problem zeichnet sich natürlich dann auch bei D2C-Unternehmen ab, die ja an, Name sagt es schon, Direct-to-Consumer an den Konsumenten verkaufen. Wenn der Konsument aber niedrigere Konsumbudgets hat, kann er weniger kaufen. Das heißt, weniger Umsatz in der Regel beim D2C-Unternehmen.
Ja. Unterscheidet sich das so ein bisschen, aber auch sozusagen, was das für ein Verkauf beispielsweise sein soll? Also vielleicht jetzt ein Vollverkauf oder sowas, ist vielleicht auch nochmal anders zu betrachten, wie wenn man jetzt irgendwie Private Equity mit reinnimmt. Ist das irgendwie sozusagen dann nochmal eine andere Dimension oder ist es eigentlich genau das Gleiche? Weil man hört ja irgendwie, vielleicht hört man jetzt nicht mehr so krass, dass irgendwie ja alle irgendwie das Unternehmen zu 100% irgendwie abgegeben haben, aber viele holen sich ja irgendwie vor allem so ab achtstelliger Marke, würde ich sagen, vielleicht zwischen 8 bis 25, höre ich jetzt schon immer wieder, dass da auf jeden Fall Private Equity auf jeden Fall ein Thema und das ist auf jeden Fall auch gerne sozusagen angegangen wird, ist das dann nochmal differenziert zu betrachten?
Ja, weil du natürlich, wenn du auf der Größenordnung unterwegs bist, dann sehr viele Proven Concepts hast. Also damit du mal auf achtstellig kommst und es kontinuierlich halten kannst, bist du in einer Realität angelangt, einer unternehmerischen Realität, wo sehr viel Stabilität vorherrscht. Ob es wirklich immer Private Equity ist, ist jetzt in Frage zu stellen, weil Private Equity üblicherweise aber im Umsatzvolumen von 30 Millionen pro Jahr losgeht. In sehr vielen Fällen ist es sogenannte Growth Equity oder Growth Capital. Das findet sich, ich hatte gestern erst einen Mandanten, der bei uns angefragt, also einen potenziellen Mandanten, der angefragt hat, ist ein großer Solarhändler und er meinte so, wieso passt bei uns eigentlich kein VC? Ein perfekter Case jetzt dafür, um das zu erklären. Und die machen so 22 Millionen Euro Umsatz, sage ich, schau her, weil du bist eigentlich formal zu klein für Private Equity, aber zu groß für Venture Capital. Das heißt, du bist in so einer Todeszone dazwischen und dort hat sich jetzt eben das Growth Equity, Growth Capital wiedergefunden. Es kann absolut Sinn machen, natürlich unter der Prämisse, dass der Investor auch selber irgendwie einen Wertschöpfungskanal sieht, den er mit dem Unternehmen leveragen kann. Mhm. Wenn er das nicht kann, dann haben wir ein Problem.
Also gesehen, dass der sozusagen sieht, okay, Vertriebskanal X, da sind wir mega, mega stark drin. Das kann Unternehmer A, der jetzt gerade mit drin ist, einfach nicht. Und sozusagen unsere Wachstumsfinanzierung nehmen wir eben genau dafür, um das zu leveragen, oder was?
Genau, richtig. So, und es kommt auch nochmal darauf an, ist es jetzt wirklich eine Eigenkapitalerhöhung im Sinne von, dass gegebenenfalls der bisherige Gesellschafter auch verwässert, also dass es nur im Interesse des Unternehmens geht, oder geht es auch ein bisschen darum, dass da vielleicht der bisherige Gesellschafter oder Gesellschafterkreis Chips vom Tisch nimmt und eigentlich ein Secondary macht, das heißt Secondary, ihr habt das irgendwie in der Firma miteinander und es wird keine Kapitalerhöhung gemacht, dass eure Anteile verwässern, weil natürlich die Anteile mehr werden, sondern ihr verkauft einen Teil eurer Anteile an diesen Investor, das heißt das Gesamtvolumen an Anteilen bleibt gleich, aber ihr könnt euch selber damit natürlich etwas finanziell aufbessern, da kommt auch darauf an, was ist eigentlich die individuelle Zielsetzung. Founder hätten natürlich in den meisten Fällen gerne irgendwie Secondaries, dass sie ihre Anteile an jemanden Dritten veräußern können, um dann Privatvermögen zu bilden damit. Die Realität ist dann eher, dass es eher also Eigenkapitalerhöhungen sind oder so eine Mischung aus beiden, weil man möchte natürlich so ein Alignment der Interessen irgendwie herstellen, dass der Unternehmer jetzt nicht sagt, so ich gebe meine Anteile ab. Das ist ein ähnlich negatives Zeichen, wie wenn irgendwie ein DAX-CEO sagt, ich verkaufe jetzt mal irgendwie alle meine Aktien, die ich in dem Jahr als Bonus hätte, wenn irgendwie Vesting und so weiter ausgelaufen ist.
Worauf würdest du denn schauen? Also auch wenn es schwierig ist, gibt es ja trotzdem die Cases, wo es halt funktioniert.
Ja, klar.
Und es macht natürlich auch immer Sinn, sozusagen Zahlen im Griff zu haben oder Zahlen irgendwie auch vielleicht so ein bisschen aufzubereiten, sozusagen auch sozusagen die Gestaltungsmöglichkeiten einfach für sich zu nutzen. Mhm. Was würdest du denn beispielsweise Unternehmern raten, vielleicht sozusagen mit einem E-Commerce-Fokus, welche Zahlen du sozusagen, wenn man sowas vielleicht sowas wie so einen Frühjahrsputz es nennen darf, sowieso vorbereitend dahin zu gehen, Sachen einfach sozusagen zu verbessern oder sich genauer in der Analyse einfach ins Auge zu ziehen. Mhm. Worauf würdest du da achten oder was sind vielleicht so 2, 3 KPIs, wo du sagen würdest, ey, das sind wirklich, das sind die Kings?
Ja, also dein Begriff des Frühjahrsputzes ist nicht so verkehrt. Es gibt in der M&A-Welt auch einen Begriff, der nennt sich Brautaufhübschung. Also man nimmt das Unternehmen und man versucht so schön wie möglich herzustellen. Klar, also grundsätzlich erstmal gute Finanzzahlen aufzubereiten ist wesentlich, weil der Investor bewertet in vielen Fällen in erster Instanz einfach nur auf Basis des Datenmaterials.
Also das heißt, DB3 sich angucken, wie ist der differenziert zu betrachten von der DB2, wie ist genau die EBIT-Struktur oder was? Oder?
Ja, genau. Also es gibt natürlich einerseits die betriebswirtschaftliche Komponente, also wie ist das Unternehmen im operativen Geschäft aufgestellt, wie ist aber auch die bilanzielle Struktur des Unternehmens, ist es irgendwie massiv verschuldet und ist im Endeffekt einfach nur über Schulden gewachsen. Also das sind unterschiedliche finanzielle Dimensionen, die ich mir betrachten kann. Kann ich das auf dieser Ebene der Unit Economics betrachten? Also wie einbringlich ist eigentlich die einzelne Transaktion, die ich abwickle, das einzelne Geschäft mit meinem Kunden und wie sinnvoll ist das ganze Unternehmen? Weil selbst wenn ich einen guten DB3 hätte, könnte sein, das Unternehmen total schlecht ist, weil es total overstaffed ist und viel zu viel Personal drin hängt, das Office viel zu teuer ist und viel zu viel Fixkosten drauflaufen, die Agenturen überproportional bezahlt werden oder gegebenenfalls sonst irgendwelche Berater mit drin sind, die halt viel zu viel kassieren für das, was das Unternehmen eigentlich kann. Muss man fairerweise dazu sagen. Und die Kernkomponenten sind natürlich erstmal Gewinn vor Steuern. Das ist eine der zentralen Mäßigen, weil das ist der Multi oder in vielen Fällen das, was beim Handelsunternehmen auch angesetzt wird. Wenn wir jetzt von diesem potenziellen Verkauf ausgehen, brauchen wir eine Unternehmensbewertung. Eine Unternehmensbewertung folgt unterschiedlichen Konzepten. Es gibt einen sogenannten Ertragswertverfahren, es gibt Substanzwertverfahren. Diese Gegenüberstellung, ich mache es dir ganz gerne, kann man sich gut vorstellen. Stellt euch vor, ihr habt eine Immobilienfirma und diese Immobilienfirma hat 100 Millionen abbezahltes Immobilienvermögen. Traumzustand. Nichts davon ist vermietet. Im Ertragswertverfahren, also wo ich quasi zukünftige Cashflows auf den gegenwärtigen Wert abzinse, ist Unternehmen nichts wert. Weil es hat ja kein Cashflow, der stattfindet. Im Substanzwertverfahren habe ich die 100 Millionen logischerweise und wahrscheinlich noch deutlich mehr, weil ich kann ja potenzielle Cashflows unterstellen. Im Ertragswertverfahren gehe ich darauf oder beziehe ich mich auf zukünftige Cashflows, also zukünftige freie Mittel, die aus der operativen Tätigkeit stammen, die ich dann wiederum auf die Gegenwart abzinse, das heißt mit einem gewissen Risikoabschlag, weil ich weiß ja nicht, ob sie 100% eintreten werden und so bewerte ich das Ganze. Das heißt, ich muss auch schauen, wie wird mein Unternehmen eigentlich bewertet und mich mit diesem Bewertungsverfahren auseinandersetzen. Wenn ich das Bewertungsverfahren verstanden habe, dann kann ich natürlich mein Unternehmen auch anhand des Bewertungsverfahrens ausrichten. Das heißt, ich optimiere auf Free Cashflow zum Beispiel, ich optimiere auf Gewinn vor Steuern, weil gegebenenfalls könnte auch eine geschäftliche Strategie sein, zu sagen, ich halte den Gewinn niedrig, weil ich will wenig Körperschafts- und Gewerbesteuer bezahlen und ich habe entsprechende Modelle gebaut, irgendwie auch im Gesellschafterkreis, im Teamkreis und so weiter, dass möglichst wenig steuerliche Substanz, also Grundlage für eine Besteuerung anfällt in Form von Gewinn vor Steuern. Also das sind mal die Kernbestandteile, das zu verstehen. Und dann natürlich jetzt mal über die finanziellen Mäßigen hinaus eine Organisation im wörtlichen Sinne zu bauen. Es wird so häufig ein Unternehmen gebaut, das aber eigentlich eine extensivierte Selbstständigkeit ist, wo alles an einzelnen Personen hängt. Am besten ist, wenn der Gesellschafterkreis, also die Leute, die verkaufen wollen, in der Unternehmung gar keine Position mehr. Am besten, wenn sie wechseln. Also ich habe einen Kunden, da glaube ich, kann ich mir gut, also es sind drei Gesellschafter, zwei sind komplett raus, einer ist noch drin, weil ein bisschen die Brand nach außen hin ist. Ja, liegt auch ein bisschen an dem Marketing, das man da verfolgt. Aber mit diesem Gesellschafterkreis und der letzten isolierenden Einheit im Gesellschafterkreis könnte man das Unternehmen mit um die 50 Mitarbeitern relativ gut verkaufen. Aber das schaffen halt viele nicht.
Finde ich guten Punkt, ich glaube.
Also ich glaube, wir könnten noch 20, 30, vielleicht sogar eine Stunde weiterreden.
Bestimmt,
ja. Ich fand es auf jeden Fall einen sehr spannenden Einblick. Dann lass uns doch zum Abschluss zu der zweiten Frage kommen, die wir hier im Podcast-Gast stellen.
Und das ist die Frage. Lass noch eine lustige Frage habe ich noch.
Hau raus.
Wie entwickelt sich denn so, wie ist denn so dein persönlicher Ausblick? Also was...
Wann Iron Man.
Also beispielsweise jetzt dein Ziel der Yacht oder sozusagen auch in die Bereiche zu kommen, da musst du ja auch... Von dem, wo du jetzt gerade bist, auf jeden Fall auch nochmal.
Klar.
Also extrem, auch nochmal irgendwie extrem viele Entwicklungsstufen sowohl geschäftlich als auch persönlich machen.
Ja.
Das heißt, du bist jetzt, glaube ich, kein Mensch, der die nächsten 15 Jahre das Gleiche macht.
Ich glaube, dass ich mich thematisch auf einem vergleichbaren Bereich bewege. Ich glaube nur, dass ich es anders mache. Also mein großes Vorbild in Deutschland ist zum Beispiel die Dröge Group mit dem Walter Dröge, das ist so der Turnaround King. Kürzlich hat mich jemand auf einer Mastermind gefragt, so, ja, was ist dein Vorbild? Sag ich, ja, in Deutschland wäre das schon dieser Walter Dröge auf jeden Fall. Und sagt dann, kenne ich irgendwas, was der gemacht hat? So, ja, Karstadt gekauft, so zum Beispiel. So. Und das sind halt so Themen, wo ich mich damit auseinandersetzen möchte. Ich möchte eigentlich weiterhin das Gleiche machen, nur mehr noch auf eigene Rechnung. Ich möchte gern selber Unternehmen kaufen und die dann optimieren und weitermachen. Also klassisches Private Equity, aber auf eigene Rechnung mit meinem Geld. Und daraus habe ich natürlich eine enorme Wertschöpfung, weil das ist halt die Frage, kaufe ich jetzt ein Unternehmen für 100 Millionen, verkaufe es dann für 300 weiter oder kaufe ich ein Unternehmen für 1 Milliarde und verkaufe es für 3 weiter. Es ist halt einfach nur die Frage, so welche Größenordnung akzeptiere ich denn in meinem Leben? Das heißt, thematisch würde ich gerne weiterhin auch das Gleiche machen, aber halt an einer much larger scale. Mhm.
Finde ich fair. Okay, dann übergebe ich gerne.
Ja, dann kommen wir zur zweiten Frage, die wir im Podcast-Gast stellen. Das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Das ist der beste Ratschlag, den ich auch immer noch weitergebe. Hör auf, dir selber so viel Scheiße zu erzählen. Die meisten Menschen scheitern nicht, weil die Umstände nicht gut sind, sondern die meisten Menschen scheitern oder denen gelingt nicht das, was sie eigentlich selber gerne hätten, weil sie in einer Parallelrealität unterwegs sind, die von ganz vielen Emotionalisierungen, Interpretationen und Co. geprägt sind. Wenn du zum Beispiel zu wenig Umsatz machst als Dienstleister, ein ganz plumpes Beispiel, dann stelle ich dir einfach die Frage, wie viel Sales machst du dann? Wie viel machst du wirklich? Nicht, wie viel dokterst du an deinem CRM rum und wie viel gehst du irgendwie mit irgendwelchen Leuten essen, die eh nie deine Kunden werden, damit du irgendwie ein bisschen Bewirtungsaufwand hast. Wie viel Aktivität in dem benötigten Bereich machst du wirklich? Das ist so, wie wenn mir jemand erzählt, ganz anderer Lebensbereich, aber dann kann man es herleiten, ich schaff's nicht abzunehmen.
Ich wollte 1:1 das gleiche Beispiel bringen, aber perfekt, genau. Ja.
Und ich bin da wirklich so hart und sag, halt die Fresse, ich habe in 9 Monaten 60 Kilo abgenommen. Und ich hab's wirklich. Ich war als Kind massiv übergewichtig und ich war so, dass mein Arzt gesagt hat, so, boah, wenn's so weitergeht, dann haben wir hier echt ein Thema. Es geht alles. Die Frage ist, bist du bereit, den faktischen Preis für das, was du vorgibst, haben zu wollen, zu bezahlen? Und dann gibt's einen großen Unterschied zwischen ich will haben und ich würde gerne wollen zu haben. Das ist nicht das Gleiche, weil die meisten würden gerne wollen, dass sie wollen, aber die wollen gar nicht wirklich. Ja. Weil wollen erkennst du in der Zahlungsbereitschaft und der Preis muss nicht immer in Geld bezahlt werden, der Preis muss in sehr, 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 sehr vielen Fällen im Leben einfach mit Engagement bezahlt werden. Und daran fehlt es den Leuten und das kommt wieder daher, sie erklären sich dann, ach ja, ich kann das nicht deswegen und weil und sowieso. Mach einfach dein Ding. Und wenn du es gemacht hast, dann klappt's. Und wenn es beim ersten Mal scheitert, beim zweiten oder dritten Mal wird es schon funktionieren. Und das kommt sehr viel daher, weil Menschen meisterhafter denn geworden sind, sich selber Geschichten über die Welt zu erzählen, die viel mit ihnen, aber wenig mit der Welt zu tun hat.
Sind extrem gut darin geworden, sich selbst zu belügen.
Ja.
Das ist, glaube ich.
Aber es gibt auch die Welt einfach her.
Ja, genau.
Jeder kann in seinem kleinen Telefonkosmos leben und kann sich die Welt so zusammenbauen, wie er es gut findet oder sie es gut findet.
Vor allem sozusagen, das war auch so ein Punkt, der mich auf jeden Fall persönlich am weitesten gebracht hat oder war so der Change so, also du kannst alles machen, was du willst, aber belüg dich halt einfach nicht selber. Weißt du, wie ich meine? Also so, dass es alleine schon so in diese Denke reinzukommen, war für mich persönlich auch hier in dieser Firma irgendwie so ein wichtiger Trade, also zu sagen so, ja okay, ich bin's nicht schuld, dass der Sale nicht funktioniert, also ich könnte jetzt irgendwie noch 70 Überlegungen machen, wie ich das mache und sowas und ich mach's morgen, dann mache ich's wieder nicht und belüg mich wieder selber. Das war so schon der unternehmerisch auf jeden Fall einer der wichtigsten Learnings, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, deswegen kann ich es auf jeden Fall absolut nachvollziehen und das ist Forever.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch der Trick für jedes weitere Wachstum. Ja. Jeder Mensch erzählt sich am Ende eine Wahrheit über sich und über die Welt, die ihn davon abhält, die Person zu sein, die er oder sie gerne wäre. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch der Tipp, den du auf jeder Scale anwenden kannst. Egal, ob du jetzt riesig schon bist in deiner Lebensrealität oder ganz winzig.
Oder ganz am Anfang stehst.
Also genau, und auch jeder in jedem Lebensbereich, sei es Business, Sport, keine Ahnung.
Das klappt immer. Alles stimmt.
Ja, auch in deiner Beziehung. Ich glaube, die meisten Menschen führen keine gute Beziehung im Außen, weil sie keine gute Beziehung im Innen haben. Ja. Also es sind immer dieselben Themen. Und wenn du dir erzählst, dass du so diese Special Snowflake bist, vielleicht bist du halt einfach ein Depp.
Ich glaube, damit können wir abschließen.
Ey, vielen Dank für deine Zeit. Es ist, ich glaube, wenn ich es richtig zusammenrechne, ungefähr 75 Minuten geworden mit viel Inhalt. Vielen Dank, dass du auch operativ jetzt im zweiten Teil nochmal so viel geteilt hast. Ich glaube, da kann einfach jeder was von mitnehmen. Und vor allem der Ratschlag am Ende ist ein Appell an jedem. Seid ehrlicher zu euch selber. Beschönigt nicht euer eigenes Leben. Akzeptiert die Realität, wie es ist. Ich glaube, es war in vielen Dimensionen ein besonderer Podcast. Deswegen vielen Dank. Ich hoffe, wir gehen jetzt noch was essen. Ich glaube, dafür ist das Verhältnis noch gut genug. Und dann bleiben wir auf jeden Fall im Kontakt. Und wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke euch. Danke für die tolle Vorbereitung, das tolle Gespräch. Und ich wünsche euch nur das Allerbeste für den Podcast. Habt ihr euch redlich verdient.
Vielen Dank.
Danke dir. Danke.
Ciao.